Ja, meine Lieben, wenn ich das so sagen darf, dann freue ich mich, dass wir jetzt wieder die neue Saison angehen im Herbst. Wir haben uns ja ganz intensiv beschäftigt mit der Polarität eigentlich der ganzen Engelhierarchien. Also das sind 9 Stufen eigentlich bis hinauf. Und andererseits als Spiegelbild dazu das Erdinnere, als Bild halt jetzt das Erdinnere mit ebenfalls 9 Stufen. Und wir als Menschen stehen genau in der Mitte, stecken ein bisschen in der Erde drinnen, ragen ein bisschen hinauf in die Hierarchien. Also das ist der 5 Sterne, da ist das Bild. Also mit den Füßen sinkt man ein bisschen ein, manche mehr, manche weniger. Mit dem Oberteil reicht man ein bisschen hinauf in die Hierarchien. Und wir haben uns jetzt ein bisschen die Aufgabe gemacht, also zu sehen, wie das zusammenhängt und wie vor allem welche Kräfte uns auch das von unten geben kann und wie die aber auch verwandelt werden müssen. Weil mit diesen unterirdischen Kräften, wenn man sie so nennen will, hängen sehr stark auch die Widersacherkräfte zusammen. Also die luziferischen hängen mehr mit der oberen Dreiergruppe zusammen, dann da die arimanischen und dann wird es sogar ganz gefährlich mit den Sorat, also das sind eben, wenn man so will, gefallene Urengel, so vom Kern her. Tatsächlich sind ja sowohl also Sorat-Wesenheiten, arimanische, luziferische, letztlich aus allen Hierarchien zu finden. Aber den Ursprung hat es genommen, dass also bei Luzifer zum Beispiel, dass die Engelwesenheiten, die uns vorangegangen sind, dass da ein Teil halt seine Entwicklung nicht zu Ende geführt hat und sie arbeiten jetzt während unserer Erdentwicklung an dem, was sie eigentlich schon auf dem alten Mond, also was der Erde vorangegangen ist, entwickeln hätten sollen. Und wenn man es aber aus der großen Perspektive sieht, hat es natürlich auch einen sehr guten Sinn, weil sie als Widersachermächte, als Widerstandskraft eben auch eine notwendige Wirkung haben und vor allem für uns Menschen, dass sie uns die Freiheit ermöglichen. Also wir brauchen da auch etwas, was uns die Möglichkeit gibt, uns vom zeitweise uns vom Einfluss, vom direkten Einfluss der Hierarchien frei zu halten. Also Freiheit heißt einmal frei von, aber der nächste Schritt ist frei zu. Das heißt, da muss dann aus dem Ich selber, also aus dem Kern unseres Wesens heraus, etwas kommen, das die Verbindung wieder sucht, um sich einzugliedern in den ganzen geistigen Kosmos, aber eben aus der Freiheit heraus. Und
letztlich ist es auch wieder ein Gleichgewicht halten.
es ist auch ein Gleichgewicht halten, ja, natürlich.
Und um.
Natürlich. Natürlich. Und wir stehen also heute halt vor allem in der Zeit, wo es dringend notwendig ist, auch einen Blick in diese, wie soll man sagen, Abgründe hineinzutun, einen sehr bewussten. Was selbst also zu Steiners Zeiten erst anfänglich möglich war, nicht für ihn, aber für die Menschen, die mit ihm mitgegangen sind, also wenn man sich den Vorträgen schaut, deutet es schon immer wieder an und es ist da. Und wenn man genau liest, sieht man, dass das ziemlich, wie soll ich sagen, harte Bandagen sind, die einem da begegnen, aber es ist so in einem Satz einfach erwähnt und man kann, wenn man will, relativ schnell darüber lesen und sagt, ja, das ist schrecklich, die Begegnung damit und das war's dann. Also das heißt, jetzt ist aber die Zeit spätestens da, also wo wir uns wirklich sehr bewusst damit auseinandersetzen müssen. Weil auch die Kräfte, weiß ich nicht, des Doppelgängers zum Beispiel, was in den Mysteriendramen vorkommt, oder dann in noch dramatischerer Form, was man den kleinen Hüter der Schwelle nimmt, das sind verwandte Erscheinungen im Grunde, das sind sehr erschreckende Begegnungen. Weil man also dann erst sieht, was da welches Wesen da in uns steckt, mit einer gewaltigen Kraft eigentlich. Zwar ein Wesen, das im Prinzip unter unserer Herrschaft stehen sollte und stehen könnte, aber die Frage ist, ob uns das eben gelingt. Also vieles, was heute in der Welt passiert, beruht auch darauf, dass diese Kräfte also sich selbstständig machen und das Ich eben zu schwach ist, die Herrschaft darüber zu gewinnen. Aber diese Kräfte kommen jetzt heraus, und zwar wirklich bei den einzelnen Menschen. Und Das heißt, wir stehen vor einer Zeit, wo immer mehr solche Dinge passieren könnten, zumindest wie diese ganzen Amok-Geschichten. Und was die Terroristen machen, ist vielfach ja auch bei den Einzelnen, die das ausführen, genau dasselbe Motiv. Und es gibt dann natürlich Gruppierungen, die sich das zunutze machen für ihre Zwecke und die einspannen. Aber die einzelnen Selbstmordattentäter sind meistens so Menschen, wo da drinnen irgendwas wurlt, was heraus muss und was, wenn es nicht durchs Ich geführt ist, einfach katastrophal wirken kann. Und natürlich, wenn sich Menschen das zunutze machen, solche Menschen einzuspannen, dann schalten sie erst recht das Ich aus, also ganz, ganz stark. Das heißt, sie verbreiten ganz dogmatisch etwas, was das Ich komplett ausschaltet, was komplette Unterwerfung eigentlich fordert, sei es jetzt unter Allah oder sonst irgendwas. Das heißt, die dann dadurch eine extreme Auslegung etwa des Islam machen, die eigentlich nur den Zweck hat, das Ich dieser Menschen auszuschalten und sich ganz in so eine Maschinerie einzufügen. Das sind natürlich dann also vor allem sehr stark arimanische Kräfte, die sich geltend machen. Also mit denen haben wir es jetzt sehr stark zu tun. Das gärt auch schon, aber...
So ein Assad?
Ja, es ist noch nicht so offensichtlich, aber im Untergrund...
Oh. Jetzt ist eine neue Kampfmethode, die spielt Taylor.
Ja.
Und die Ärzte ohne Grenzen anzugreifen. Und das glückt ihm.
Ja, es die Gefahr ist halt, dass sich diese ganzen Kräfte nämlich überall dort einschleichen, wo an sich gute Impulse da wären, aber wenn Menschen dabei sind, die nicht wach genug sind, dann ist immer die Gefahr, dass die Widersacherkräfte an Zugang haben. Also oft bei den besten Institutionen oder bei den besten Unternehmungen, weil sie kommen eigentlich nie so, dass sie jetzt als die äußeren großen Bösewichte erscheinen. Sie arbeiten viel mehr im Untergrund sozusagen und wo dann Impulse, die eigentlich gut wären, so kurz vorm Ziel dann in eine ganz andere Richtung ablenken. Und dann geht es halt schief irgendwo wieder. Und darum erfordert es also extreme Wachsamkeit, also vor allem für jeden einzelnen Menschen, also überhaupt, wenn er eben geistig sich zu entwickeln strebt, welche Gefahren da lauern. Weil wir haben diese Kräfte alle in uns, sie wirken durch uns. Und sie stehen aber auch in Verbindung eben mit der ganzen Erde und sie sind auf verschiedenen Erdgebieten verschieden leichter oder schwerer zu wecken. Steiner spricht ja zum Beispiel, wie der Boden von Amerika eben sehr prädestiniert ist, die Doppelgängerkräfte zu stärken. Aber das ist natürlich nicht nur auf Amerika beschränkt, es gibt also auch in anderen Gegenden wieder einzelne Punkte, die auch prädestiniert sind, also solche Wirkungen zu verstärken. Da muss man verdammt aufpassen. Also bei Amerika ist es eben vor allem die Westküste, die ganz extreme Spannung dort hat. Nämlich eine Spannung, die bis zu den höchsten Ätherkräften hinaufreicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite bis also in die tiefsten unteren Kräfte. Also das heißt elektrische, magnetische und noch tiefere Kräfte, was Steiner dann diese furchtbaren Vernichtungskräfte nennt. Und da ist eine unheimliche Polarität drinnen und zugleich aber ist dort, nicht umsonst ist dort eine Quelle für zum Beispiel gewesen für die ganze New Age Bewegung und solche Sachen. Also da ist eine gewisse Geistigkeit da, eine sehr starke sogar teilweise, aber die Gefahr ist, dass da sehr stark die Widersachermächte hineinwirken. Also das ist dort bei allen immense Kräfte aufeinander.
Es gibt die meisten Yoga-Studios in Los Angeles.
Ja.
So dichte wie sonst niemand.
Es sind viele, viele also spirituelle Impulse von dort ausgegangen. Das, Aber eben die Frage, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, was von dort kommt. Das kann man nie sagen. Ich meine, weil wenn man es schafft, also diesen Widersacherkräften dort zu widerstehen, dann ist man stärker und besser gerüstet, als wenn man das in einer Gegend tut, wo es viel leichter ist. Also in unseren Gegenden hier ist es vergleichsweise einfach. Zu einem Geistigen zu kommen, ohne dass dabei die Widersacherkräfte zu stark werden. Ich meine, dass uns das in Europa trotzdem nicht so viel genützt hat, wissen wir, weil das 20. Jahrhundert war eine Katastrophe. Und da war aber natürlich viel notwendig, um diese Katastrophe zustande zu bringen. Da haben die Widersacherkräfte letztlich also wirklich alles aufgeboten, was sie hatten, und sie waren ziemlich erfolgreich damit. Weil der geistige Impuls, der eigentlich durch die Anthroposophie in die Welt kommen sollte, dadurch zumindest sehr in den Hintergrund gedrückt wurde. Und überhaupt, was an geistiger Aufbruchstimmung da war. Also das hat dann begonnen mit dem Ersten Weltkrieg, der letztlich im Grunde unmittelbar in den Zweiten geführt hat. Und dann danach der immense Materialismus, der in Europa aufgekommen ist, also die ganze Wirtschaftswunderzeit und so, also wo dadurch also das Bewusstsein vom Geistigen ganz abgelenkt wurde. Man sicher verständlich nach der langen Zeit der Not vorher, dass man jetzt halt das Bewusstsein aufs Äußere ganz stark gerichtet hat, aber damit ist also vieles fürs Geistige verloren gegangen. Und erst recht jetzt dann mit der Jahrtausendwende oder kurz vorher, dieses berühmte 1998, der Impuls hat stärker gewirkt, als man denkt. Also es ist nur nicht so äußerlich mehr passiert, und es wird viel mehr eben jetzt im seelisch-geistigen sich abspielen an Kräften, wo die Menschen abgelenkt werden von ihren eigentlichen Möglichkeiten, sagen wir so, von ihren Entwicklungschancen abgebracht werden, als dass das durch äußere Katastrophen bei uns passiert. Das kommt auf uns zu, und die Frage, die wir uns eben stellen müssen, ist: Wie können wir diese Kräfte, diese dunklen, aber notwendigen Kräfte, sind ja eigentlich ganz hohe Kräfte. Also weil wir vorhin gerade da von den Zeitgeistern Yom gesprochen haben, es gibt in der Bibel ja nicht nur die Zeitgeister Yom, sondern es gibt auch die Nachtgeister Laila. Und das sind in gewisser Weise die Stärkeren sogar. Und das sind die uns überhaupt ermöglichen, dass wir existieren können auf Erden in einem irdischen Leib, weil die Aufbaukräfte bringen, die das wieder herrichten, was wir tagsüber durch unser Bewusstsein zerstören. Nur wenn diese Kräfte missbraucht werden, sind sie brandgefährlich. Dann sind sie die Sorat-Kräfte im Grunde. Weißt du, das sind die absolut stärksten. Und die Widersacherkräfte sind im Grunde weder gut noch böse, sondern es kommt darauf an, an welchem Ort und zu welcher Zeit sie wirken. Sie haben wichtige Aufgaben in der ganzen Weltentwicklung, und wenn sie am richtigen Ort auftreten, sind sie durchaus positiv. Und also man kann nicht sagen, also schauen wir, dass wir sie besiegen und möglichst weg mit ihnen. Das wird erstens eh nicht gelingen, aber zweitens wäre es auch fatal, weil wir diese Kräfte brauchen, also gerade für unsere menschheitliche Entwicklung brauchen. Aber wehe, sie treten am falschen Ort auf.
Was ich da nie verstehe, ist,
ja?
Die unteren Kräfte, die so stark sind, die beziehen sich ja eigentlich alle nur auf die dritte Engelhierarchie. Das heißt, die
zweite. Naja, ja, jein. Es stimmt, der Ausgangspunkt ist also, die Luziferischen fangen an von gefallenen Engelwesen. Die Alemannischen hängen zusammen primär mit gefallenen Erzengelwesenheiten, und Sorat sind gefallene Urengel. Aber das ist eben nur die Spitze des Eisberges. Weil, was passiert? Gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir in unsere heutige Zeit, weil Wir können uns gleich einmal fragen, woher wird die nächste Widersacher-Hierarchie kommen? Von welchen Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung vielleicht nicht fertig werden und die dann in der nächsten planetarischen Verkörperung zurückhaltend wirken? Na, wer macht jetzt die Ich-Entwicklung?
Von mir,
der Mensch. Das heißt, ein Teil der Menschheit wird eine neue Widersacher-Hierarchie begründen. Das ist praktisch unvermeidlich. Das heißt nicht, dass sie nicht bis zum Ende der großen, des ganzen siebener Zyklus sozusagen noch zurückfinden können, aber sie werden auch eine Aufgabe als Widersachermächte kriegen. So, aber was passiert? Da gibt es, das ist die Zeichnung, was so schön ist.
Das dann nicht schwache Widersacher?
Naja, die waren auch nicht stärker damals auf dem alten Mond.
Ja,
im Gegenteil, wir sind nur insofern gefährlicher, als wir das Moment der Freiheit gekostet haben und dadurch also etwas haben, was die
in der Art noch nicht haben. Aber mit denen ganz unten nicht zu vergleichen.
Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das stimmt schon, so wie jetzt, man könnte sagen, der Luzifer, der harmlos ist, aber so harmlos ist er auch nicht. Ariman wird schon grimmiger und da wird es ganz grimmig. Ne, warum? Weil die halt schon weit in die Vergangenheit zurückreichen. Obwohl sie eigentlich im eigentlichen Sinn Widersacher auch erst viel später geworden sind. Dass sie nämlich als Widersacher wirken, das können wir nur extra besprechen. Aber jetzt zu der Zeichnung. Also ungefähr schaut die aus. Es ist sehr stilisiert vom Steiner. Kein Mensch weiß, was das soll. So ähnlich.
Oh, ja.
Ein Kreisel, eins nach oben, eins nach unten. Also ohne Erklärung hat man keine Ahnung, was das sein soll. Steiner wollte damit eines symbolisch darstellen. Der Mensch, wenn er sich geistig nicht entwickelt oder zu wenig geistig entwickelt, dann muss der ihn begleitende Engel seine Aufgaben, die er eigentlich schon selber hätte, für ihn weiterhin übernehmen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er in seiner Entwicklung zurückgehalten wird. Das heißt, im Extremfall wird er allmählich zu einer luziferischen Wesenheit. Jetzt geht das Spiel aber weiter. Wenn der Engel zurückgehalten wird, muss der Erzengel Aufgaben übernehmen, die eigentlich die Engelwesenheit schon durchführen sollte. Das heißt, er wird in seiner Entwicklung zurückgehalten und kriegt eine Neigung zum Widersacher-Dasein und das geht bis zu den nächsten Hierarchien hinauf. Das heißt, wir haben daher, obwohl die luziferischen Wesenheiten von den Engeln ausgehen, haben wir luziferische Wesenheiten letztlich heute bis zur nächsten Spitze hinauf. Und detta bei den arimanischen Wesenheiten, die eigentlich von da ausgehen, aber indem immer mehr welche heruntergezogen werden, setzt sich das nach oben durch. Und das sind dann natürlich ganz besonders mächtige.
Naja, aber trotzdem ist es auffallend, das ist ja nur so eine indirekte Wirkung, trotzdem ist es auffallend, dass es da keine Spiegelwesen gibt, die gibt es halt nur zur untersten Hierarchie und zu den anderen eigentlich nicht.
Da.
Ja, oder ist das später an Entwicklungsstufen der Erde vorbehalten? Aber wenn du sagst, der Mensch, dann müsste ja dann eigentlich auf dem folgenden Jupiter bleiben, auch wieder welche zurück. Das klärt sich ja dann weiter oben
an. Ja, sicher, das Bild verändert
sich. Also, sich dann eher hier an, ja. Und genau. Sind also dann jetzt, um mit dem Ernstel zu sprechen, alle irgendwie ein bisschen harmloser als das, was da unten
noch. Ja, zur Zeit sicher, ja, natürlich. Also
das Fakt bleibt ja, also das ist mir irgendwie bemerkenswert. Gibt es da irgendwas?
Naja, es hängt damit zusammen, der entscheidende Punkt ist immer dort, wo geistige Wesenheiten, naja, entstehen, gezeugt werden, geboren werden, als erstes Mal. Das heißt, wo sie ein Ich bekommen. Das ist der kritische Punkt. Also bei den Engelwesenheiten war der kritische Punkt, weil die haben ihr Ich auf dem alten Mond bekommen. Das ist die kritische Phase, wo sie sozusagen zwischen dem reinen geschöpflichen Dasein und dem Dasein als Schöpfer in gewisser Weise stehen. Da ist der Punkt. Und nur dort können sie eigentlich wieder Sacherwesen aus sich selbst heraus werden.
Ja, das heißt, der Mensch kann das auf dem Jupiter gar nicht mehr so schaffen, sondern das sind dann die auf der Erde nachfolgenden.
Genau,
also
genau.
Elementarwesen,
genau,
jetzt das Max.
Genau,
hast, ne?
Genau.
Dass die dann das Ich kriegen.
Mhm. Genau, genau. Nur können dann natürlich in der Folge die Unteren uns Menschen auch auf dem Jupiter wieder herunterziehen, so wie da.
Okay.
Und das zieht sich durch, aber der Ausgangspunkt ist immer die Ich-Entwicklung machen. Und da während unserer ganzen planetarischen Entwicklungskette vom alten Saturn angefangen, eben nur die drei da ihre Ich-Entwicklung durchgemacht haben, weil die Geister der Form, die bringen das schon mit. Man kann jetzt gut sagen, was war davor?
Also, davor, okay, ist also, das war davor sozusagen, weiter schauen wir gar nicht zurück. Das heißt, die Widersacher der Elohim beispielsweise hat mit uns gar nichts mehr zu tun.
Die hat mit uns nichts zu tun, weil da eben aus dieser, man kann nicht mal sagen Vergangenheit, weil da die Zeit ist kein richtiger Begriff dafür. Also man kann nicht sagen davor, man kann sagen abseits unserer Entwicklung. Aber da kommen die mit etwas hinein, aber es gibt keine, wie soll ich sagen, keine karmische Wirkung, die von der abseits gelegenen Entwicklung in unsere Erdentwicklung hineinspielt.
Das macht da wieder Sinn, weil nämlich wir sind ja jetzt erst in der vierten Stufe, das heißt drei sind erst vollendet,
genau.
Aber diese drei Widersacher-Hierarchien.
Genau, genau.
Mehr können wir noch gar nicht
haben. Mehr können wir noch gar nicht haben.
Das können wir dann noch einiges.
Genau. Haben. Also das wird sich noch komplizieren in der Zukunft.
Aber eigentlich wird man ja laut Steiner nie mehr sehen, weil man kann nur so weit blicken.
Oder was? Es ist so wie beim Horizont, man sieht so weit nach vorne wie nach hinten. Und das heißt aber nicht, dass es nicht nach dem Horizont noch weitergeht in gewisser Weise. Aber und diese Blickweite, kann man sagen, hängt eben mit unserem Schicksal ja zusammen. Weil wir sehen alles das, was irgendwie mit unserem Menschheitsschicksal zusammenhängt und was mit dem überhaupt nichts zu tun hat, für das sind wir blind, weil es ist für uns auch schief und einfach nicht vorhanden.
Na warte, dann ist man doch etwas seltsam, nämlich die oberen Hierarchien sehen wir ja weiter als nur bis zur dritten. Die wird man ja eigentlich nur bis zu den.
Wir sehen, da sind Wesenheiten, die haben von allen Anfang schon, die kommen mit einem Ich schon herein. Also die sind von allen Anfang schon mit einem Ich versehen. Wir können aber nicht sagen, was die vorher oder abseits davon gemacht haben. Aber wir sehen nur, es gibt also Wesenheiten, die jetzt während unserer planetarischen Entwicklungskette als geistige Wesenheiten erst entstehen, indem sie mehr Ich bekommen. Also das sind auf dem alten Saturn die Urengel eben, die dort ihr Ich bekommen, die also jetzt erst geboren werden als geistige Wesenheiten. Man sieht aber dann, es gibt andere, die sind schon längst geistige Wesenheiten und die haben eine gewisse hierarchische Ordnung. Aber wir können nicht sagen, wo die herkommen, wo die sozusagen geboren wurden als geistige Wesenheiten.
Das versteht sich, da fehlt noch was. Man wird als geistige Wesenheit erst als Geist der Persönlichkeit geboren?
Nein. Geistige Wesenheit werden heißt, dass man über ein individuelles Ich verfügt.
Ja.
Das gelingt die Wesenheiten, die jetzt Urengel sind, erst auf dem alten Saturn.
Ja.
Das heißt, die werden dort als geistige Wesenheit geboren.
Ja. Okay, gut,
die sind von allem Anfang aber schon mit einem Ich versehen, auf dem alten Saturn. Okay. Von der ersten Sekunde an sozusagen. Und die darüber erst recht. Also, das heißt, man sieht schon, es gibt auf dem alten Saturn Wesenheiten, die, man weiß nicht, wo sie herkommen, aber die jedenfalls offensichtlich schon eine starke Entwicklung hinter sich haben müssen. Auch wenn wir in die nicht hineinschauen können. Aber die schon da mit einem sehr stark entwickelten Ich hereinkommen.
Aber die Widersacher sieht man offensichtlich oder scheinbar nicht.
Nein. In dem Sinn, die Widersacherkräfte für unsere Entwicklung gibt es am Anfang eben noch gar nicht. Weil die entstehen erst nach und nach. Also es bleiben auf dem alten Saturn bleiben Urengel zunächst einmal zurück. Weil manche vollenden ihre Entwicklung, das heißt ihre Ich-Entwicklung zunächst, andere nicht ganz. Die werden Asuras. Damals sind aber damals nur ganz harmlos im Grunde. Sie bleiben einfach nur zurück und sie wirken nicht als Widersachermächte, interessanterweise, weil sie dann auf der alten Sonne, also am nächsten Entwicklungsschritt, wo sie jetzt eigentlich als Widersachermächte auftreten könnten, weil sie ja zurückgeblieben sind, also das heißt zurückhaltend wirken, werden sie eigentlich ausgesondert auf einem Extraplaneten, kann man sagen. Also der sozusagen ein Rest des alten Saturns ist, oder eine Neubildung zwar, aber mit Charakter des alten Saturns. Also aus der alten Sonne wird so ein saturnartiger Körper ausgeschieden, auf dem findet nicht die eigentliche weitere Entwicklung statt. Das heißt, die sind dort im Ausgedinge. Da können sie Widersacher, können sie sich selber im Weg stehen oder sonst irgendwas. Sie greifen nicht in die unmittelbare Entwicklung ein. Das Problem tritt ganz energisch erst auf dem alten Mond auf. Auf dem alten Mond ist es so, dass jetzt, also namentlich die luziferischen, beziehungsweise auch die arimanischen von vorher schon ein bisschen, und dass die auf demselben Planeten, eben auf dem alten Mond, beheimatet sind, auf dem auch die Hauptentwicklung stattfindet. Weil der alte Mond hat ja trotzdem auch so etwas wie eine Sonne, aus der sich der alte Mond ausscheidet, nur findet jetzt die Entwicklung der geistigen Wesenheiten, also in der Engelwesenheiten, jetzt nicht auf der Sonne statt, die ist zu hoch für sie, sondern eben auf dem alten Mond, auf diesem ausgeschiedenen Himmelskörper, könnte man sagen. Dort findet die eigentliche Fortentwicklung statt, also was jetzt Ich-Entwicklung betrifft. Und das heißt, dort sind jetzt erstmals Widersacherwesenheiten und die neue jetzt als Wesenheiten einsteigen, gemeinsam auf demselben Planeten. Und da fängt jetzt die Problematik an. Das heißt, da wirken sie erst als Widersacher für die eigentliche fortschreitende Entwicklung. Also vorher, bis zur alten Sonne hin, stören sie eigentlich die Hauptentwicklung nicht. Und zwischen alter Sonne und alten Mond, das ist das, was Steiner auch nennt, den Streit am Himmel, der passiert eigentlich in seinem geistigen Kern, nämlich in dem Übergangszustand, also in dem sogenannten Pralaya zwischen alter Sonne und alten Mond. Also das heißt, dort, wo das ganz vergeistigt ist, da findet im Geistigen eigentlich der starke Kampf statt, der sich aber dann auch äußerlich manifestiert, den wir heute, wie Steiner sagt, das auch noch manifestiert in dem Planetoidengürtel irgendwo. Also das heißt, wo da etwas zerrissen wurde. Und da erst nach diesem Streit am Himmel eben passiert es, dass wirklich auf dem Planeten, also auf dem alten Mond, wo die Hauptentwicklung stattfindet, dass dort jetzt auch die Widersacherkräfte sitzen. Also der Streit am Himmel ging eigentlich darum, ob die dorthin können oder nicht. Und bei der alten Sonne konnten sie sich eben nicht bemächtigen. Dazu waren sie zu schwach. Weil die Sonnenentwicklung muss man aushalten. Und obwohl die alte Sonne noch lange nicht die geistige Potenzialität hatte, die zum Beispiel unsere Sonne heute hat, oder auch noch nicht die den alten Mond als Zentralgestirn also dem beigegeben war. Aber,
das heißt, da haben sie sich durchgesetzt. Zwischen Sonne und alten Mond haben sie es geschafft, dass sie dann auf...
Ja, sie haben es geschafft, dass sie zwar nicht auf die Sonne kommen, das müssen sie auch nicht, aber den alten Mond haben sie sich erobert, sozusagen.
Da durften sie dann auch sein.
Ja, genau. Genau. Das ist... Und es ist klar, dass sie den Anschluss suchen, weil sie haben ja was nachzuholen für sich. Und das heißt, sie müssen eigentlich den Anschluss suchen an die Welt, wo die fortschreitende Entwicklung stattfindet. Weil wenn sie sozusagen im Ausgedinge irgendwo sitzen, können sie sich selber nicht weiterentwickeln. Dort sind sie wirklich verdammt, weil diese ausgelagerten Planeten sozusagen sind einmal... Warteorte, sage ich einmal, also das, wo sie sich nicht wirklich entwickeln können. Weil die eigentliche Entwicklung findet ja wirklich immer dort statt, wo die Ich-Entwicklung da ist. Das ist das Interessante. Also das Ich ist ja jetzt gar nicht so das oberste Geistige in einer Weise gesehen, aber andererseits ist es doch das Zentrum der ganzen Entwicklung. Und dort wird es immer interessant. Also dort ist immer der Brennpunkt des Geschehens, um das sie alle raufen.
Und ja, da ist aber auch die Begegnung mit dem Widersacherlichen noch am direktesten.
Ja, ja. Ja, richtig. 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 Da ist es am direktesten. Also eben, wenn die Hierarchien darüber heruntergezogen werden, dann ist das, hat das einen gewissen anderen Charakter. Man kann nicht sagen, dass die verführt werden jetzt zu einer schlechten Rolle, sondern sie werden einfach belastet mit Aufgaben, die sie hindern, daran höher zu steigen. Und dadurch bleiben sie zurück. Und es gibt aber trotzdem ein gewisses Schwergewicht. Aber es ist nichts, sie haben keinen bösen Impuls oder so irgendwo drin. Ich meine, bei denen kann man zwar auch nicht direkt sagen, sie sind gut oder böse, aber sie sind sich bewusst, dass sie zum Beispiel jetzt in unserer Erdentwicklung auf gewisse Kräfte angewiesen sind, auf gewisse Kräfte, denen letztlich nur der Mensch geben kann oder die sie aus der menschlichen Entwicklung herausschlagen können. Das sind also eigentlich immer die selbst noch, diese untere Stufe, die mit dem Ich noch irgendwo kämpft, das ist immer die den ganzen, wie soll ich sagen, den Zug in die Richtung gibt, dass sie zum Konkurrenten des Menschen werden oder zum Problem des Menschen werden. Die drüber verstärken dann zwar ihre Kräfte, wenn sie heruntergezogen werden, aber die haben aus sich heraus eigentlich gar nicht jetzt den Impuls, den Menschen aufhalten zu wollen. Nur die selber noch mit ihrem Ich ein Problem haben, die wollen unmittelbar was vom Menschen. Und der Rest ist aber dann einfach ein Schwergewicht und gibt denen eine unheimliche Kraft. Also das so paradox es klingt, also die schwächsten Wesen spannen die stärksten ein in die oder in jene Richtung, in gewisser Weise.
Du sagst, die luziferischen Wesen haben mit ihrem Ich ein Problem, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, weil die haben ja Ich-Entwicklung auf dem alten Mond nicht vollendet. Ja.
Und die Arimanischen?
Die Arimanischen haben es auf der alten Sonne nicht vollendet.
Die haben also auch noch ein Problem.
Die haben auch noch ein gewisses Problem damit, richtig. Mhm. Und die Asuras haben es auf dem alten Saturn nicht vollendet. Und da gibt es eben auch noch welche, die da ein Problem damit haben. Und darum sind die so gefährlich für den Menschen. Weil die direkt mit der Ich-Entwicklung was zu tun haben. Die sogar am allerstärksten. Weil da gibt es jetzt welche dabei, die zum Beispiel auf der alten Sonne bereits weitergekommen sind und dadurch gar nicht mehr Widersacherwesen sind. Oder die vielleicht auf dem alten Mond das Problem gelöst haben, die sind draus. Aber es gibt auch welche, die das Problem jetzt bis in die Erdentwicklung hineingeschleppt haben. Weil man muss denken, mit jeder neuen planetarischen Entwicklungsstufe wird es schwieriger, das nachzuholen. Was am alten Saturn vielleicht schon schwer zu erringen war, ist auf der alten Sonne noch schwerer zu erringen. Auf dem alten Mond noch schwerer und jetzt bei der Erdentwicklung ist es extrem schwer, das nachzuholen. Und das heißt, die das jetzt bis in die Erdentwicklung dieses Problem mitgeschleppt haben, die sind, wenn ich es jetzt menschlich ausdrücke, schon fast in Panik. Wie geht das? Die müssen sich eigentlich mit einer unheimlichen Gier auf das menschliche Ich stürzen, um da Kräfte sich zu holen. Daher sind die Asuras auch gerade die wirklich unmittelbar das Ich angreifen können. Das sind die Einzigen, die unmittelbar das Ich angreifen. Die Ahriman und Luzifer machen das noch sehr indirekt. Also die naschen an dem, was der Mensch durch seine Ich-Entwicklung verwandelt in den Leibesgliedern, also im Astralleib, im Ätherleib, im Physischen bis zu einem gewissen Moment, das Physische hängt dann auf der anderen Seite wieder mit dem sehr stark zusammen. Aber namentlich das Astralleib und Ätherleib, was das Ich da hineinbaut, das interessiert die zwei Luzifern-Damen. Also Luzifer vor allem das, was im Astralleib passiert, also Kräfte, die wir da hineinbauen, die will er für sich haben. Und der Ahriman vor allem Kräfte, die wir in den Ätherleib bauen. Na, zum Beispiel unsere Verstandeskräfte. Verstandeskräfte beruhen auf der Tätigkeit des Ätherleibs, eigentlich von der Grundlage. Der sich dann spiegelt zwar am physischen Gehirn, also am physischen, aber es sind Ätherkräfte. Also wenn wir denken, sind es Ätherkräfte. Die will der Ahriman haben. Weil seine Ätherkräfte verfügen, oder er kann nicht mit der Freiheit darüber verfügen, mit der Mensch darüber verfügen kann. Der Mensch kann in seinem Denken schöpferisch werden. Der Ahriman ist der große Konstrukteur, aber er ist nicht im eigentlichen Sinn schöpferisch.
Aber gleichzeitig hat er die größten Schmerzen, wenn wir tatsächlich was runterholen.
Ja, absolut.
Einen Weltgedanken denken,
absolut, hat er die Schmerzen. Absolut, er hält es auf der anderen Seite fast nicht aus. Also das ist sein Riesenproblem. Andererseits ist ihm bewusst, also wenn er nur auf seine Kräfte baut, bleibt er ewig in einer ganz beschränkten Welt drinnen stecken. Da kann er zwar immer wieder umkonstruieren, aber es wird nie was wirklich Neues. Weil es ist einfach wie ein Schachspiel. Es wird immer wieder umgedreht alles und herumgeschoben, aber es ist nichts wirklich Schöpferisches. Er kommt ans eigentlich Geistige im höheren Sinne nicht heran. Und das will er andererseits er leidet unheimliche Schmerzen durch den Menschen oder fürchtet es sogar. Also er fürchtet eigentlich auch den Menschen. Im vierten Mysteriendrama wird das so schön gesagt, dass er durch einen lang vererbten Irrtum also glaubt, dass ihm der Mensch schadet. Und eigentlich schaut er sich selber. Also er in gewisser Weise fürchtet, dass sich sofort den Menschen, das bereitet ihm die Schmerzen. In Wahrheit. Also er hat eigentlich die Panik vor uns. In gewisser Weise. Und übersieht dadurch vollkommen, dass er eigentlich von seinen Problemen erlöst wäre, wenn er das, was der Mensch durch seine geistige Tätigkeit schöpferisch hervorbringt, als Geschenk annehmen könnte. Er will dem Menschen was rauben, was ihm eigentlich der Mensch schenken würde. Das läge in seiner Natur. Weil wenn wir schöpferisch sind, also alles, was wirklich schöpferisch ist, kann sich ja nur verschenken. Also das ist wie eine Quelle. Eine Quelle muss sprudeln, sonst ist keine Quelle. Das heißt, Geistiges erzeugt immer einen Überfluss. Es kann nur geben und sich verschenken. Und eigentlich lege das drinnen, dass wir dem Ahriman das, was ihm fehlt, schenken. Und dann wäre er erlöst. Und wir können es aber ihm nur verschenken, wenn wir uns ein ganz klares Bild von ihm machen und wo seine Probleme liegen sozusagen. Dann können wir ihm das schenken, was er braucht. Dann wäre er erlöst. Und das ist aber bei seiner riesig hohen Intelligenz, die aber eben ans Schöpferische nicht herankommt, ist er trotzdem nicht fähig, das zu erkennen. Und daher sieht er beim Menschen etwas, was ihm unheimlich ist. Da ist etwas, was er nicht durchschauen kann. Und er glaubt, darin ist die größte Gefahrenquelle für ihn. Und er tut alles dazu, um den Menschen also abzuhalten, aus dieser Gefahrenquelle heraus was zu tun. Und das wäre genau das, was ihn erlöst.
Deshalb will er überall Regeln haben.
Deswegen will er überall Regeln, ja. Er wird alles regeln, alles berechnen können. Vor dem Kreativen hat er Panik, obwohl das genau das ist, was ihm fehlt. Also genau das, was er sucht. Und da fehlt ihm auch die Selbsterkenntnis, weil eben mit den Regeln kann er genau das nicht erkennen. Das ist die Tragik des Arimanischen, das ist eine immense Tragik.
Sein Widersacher oder sein Hindernis.
Ja, im Grunde ist er sein eigener größter Widersacher, ja, sicher.
Also wäre es ein Fortschritt, wenn man sagte, Festigkeit, Klarheit, Form verdanken wir ihm, da müssen wir ihm auch dankbar sein.
Ja, absolut, dass wir absolut.
Kein Schluck Wasser sind im Ozean.
Genau, genau, absolut.
Das brauchen wir für die, wir brauchen den Widerstand.
Absolut, ja, ja, absolut. Und ich meine, jeder geistig-schöpferische Impuls, der reinkommt, muss auf die Erde gebracht werden. Das heißt, er muss letztlich auch in einer Regel formuliert werden oder in irgendwas Fertiges. Aber wenn ich ein Bild male, dann muss ich es entweder so oder so malen, aber für irgendwas muss ich mich entscheiden. Ich kann es nicht ewig in Schwebe lassen.
Das ist ja das Problem mit der Strahlermaschine. Ne? Das hat der Bürochef ja auch richtig
gesagt. Ja.
Er sagt, das ist alles noch zu weit rum.
Ja.
Irgendwann vielleicht mal.
Richtig, richtig, ja, ja.
Das bringt ja nicht auf die Erde.
Das erbringt es nicht unter, richtig. Genau das ist das Problem. Und um es unterbringen zu können und dadurch aber erst wirklich unter die Herrschaft des Ich zu bringen, das heißt, es als Freiheit handhaben zu können, dazu muss ich es bis in die Regel hineinfassen können. Und da hilft mir der Ariman, da brauche ich ihn als Partner.
Dadurch wird es aber immer tot. Ne? Also für mich ist das Schachspiel so ein schönes Beispiel.
Ja, ja.
Das Schachspiel ist so ein kreatives Spiel, kann das sein, ja? So schöpferisch. Aber Ariman hat es geschafft, daraus total was Totes zu machen, indem die Riesencomputer das alles von vorn bis hinten durchrechnen und von vornherein immer gewinnen.
Ja, ja, ja.
Dann ist es tot.
Damit ist es tot.
Gegen Ariman nutzt du nicht, also der Computer kann es besser.
Ne? Ja, richtig, ja.
Da ist die schöpferische Kraft draußen aus dem Ganzen.
Richtig, richtig, ja, ja.
Ich fand sicher, dass das eine gute Leistung war. Mir fällt überhaupt beim Programmieren auf, dass das eine unwahrscheinlich arimanische Tätigkeit
ist. Ist es, ja, ja.
Ich würde gerne programmieren, aber mir fällt immer auf, was ich da zusammenprogrammiere, denke ich, das verstehe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das funktioniert, aber was da wirklich passiert, ist nicht mehr zum Übersehen. Das macht.
Stimmt, es macht, ja, ja, richtig. Ja, ja, es ist eigentlich.
Wenn du an rekursive Routine denkst, das
passiert
der Mensch.
Es passiert, ja, ja, richtig. Und du kannst es eigentlich gar nicht mehr wirklich.
Du weißt eigentlich gar nicht, was das ist genau, ja. Und wenn man sich überlegt, dass die ganze Welt eigentlich nur noch aus Software und Computerprogrammen besteht.
Stimmt, ja.
Man sich schon ein bisschen fürchten.
Ne? Stimmt.
Wir wissen, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was da passiert.
Ne? Ja, stimmt, ja, ja. Stimmt.
Dieses Go-Programm, das ist ja jetzt auch vom Computer.
Ja.
Kein Go-Spieler mehr, der gegen einen Computer
mit der gewinnen kann. Ja. Und das ist wesentlich anspruchsvoller. Ja, ja, richtig. Ja, ja.
Und aber die Programmierer wissen selber nicht, wie das Go das macht. Ja. Das hat nämlich gelernt. Das Internet ist eine riesige Wissensbasis.
Richtig.
Und das Go-Spiel hat mit Hilfe des Internets immer mehr Regeln entwickelt. Selbstlernen.
Ja, ja.
Hat eine gewisse Zeit gebraucht und kann es jetzt besser als der Mensch. Aber wir wissen nicht mehr, was
ja,
da passiert.
Nein, nein, es ist richtig.
Wir
ja,
eigentlich faktisch unsere eigenen Kräfte.
Wir haben es sozusagen geschaffen in gewisser Weise, aber es macht sich komplett selbstständig.
Also
es ist nicht mehr überschaubar für uns. Ja, ja. Ja, ja. Naja, das ist klar. Also wir bauen schon sehr am Reich Arimans. Also aber es ist natürlich auch ein Teil des Prozesses, uns seines Wesens bewusst zu werden.
Ja.
Und diese Auseinandersetzung ist notwendig. Eben, um da den Gegensatz zu erkennen. Aber was ist der Unterschied dessen, was der Mensch kann? Das wird immer deutlicher herauskommen. Also, je mehr das Ganze mit künstlicher Intelligenz und so weiter kommt, oder eh schon vieles da ist, trotzdem, was ist der Unterschied zwischen dem Menschengeist und diesem, was auf den ersten Blick, wenn man eben nicht mehr vorhersehen kann, was das Ding tut, diese ganze Software und die ganze Maschinerie, die dadurch gesteuert ist, ist einfach nicht mehr vorhersehbar für den Menschen. Die tut Dinge, die ganz überraschend sein können. Sicher innerhalb eines Regelsystems irgendwo und trotzdem kann ich es nicht mehr vorhersehen, obwohl ich es noch ganz klar in den Regeln geschaffen habe. Aber es ist einfach eine ungeheure Kombinatorik dahinter. Das ist eben die Intelligenz Arimans. Der überschaut diese Dinge sehr wohl, die wir nicht mehr überschauen können, weil wir gar nicht so weit ins Arimanische hineinreichen. Wir geben zwar einen Anstoß, aber dann tut es sich selbstständig. Und da gilt es aber eben zu erkennen, was ist wirklich diese Ich-Kraft des Menschen im Gegensatz zu dem, zu dieser bloßen Kombinatorik, die den Schein der Kreativität erzeugt. Es ist eben trotzdem nur der Schein der Kreativität, weil es einfach eine unüberschaubare Fülle von möglichen Kombinationen ausschöpft. Das, und das wird kommen, die Einsicht. Die Mehrheit sieht sicher heute noch nicht so, ist fasziniert davon, was da für überraschende Dinge herauskommen und glaubt nur, dass das sehr menschlich sogar dann ist. Also, weiß nicht, da gab es doch, das ist schon ewig her, da dieses berühmte Computerprogramm Eliza, der Weizenbaum hat das programmiert. Im Grunde ganz simpel, also wo ein Computer antwortet auf menschliche Fragen, und das sollte so eine Art Psychiater simulieren. Und du gibst, der befragt dich halt was, du gibst eine Antwort, und auf das hinauf stellt er mit einem ganz simplen Algorithmus, generiert er neue Fragen drauf. Und sehr, sehr viele Menschen haben sich verstanden gefühlt von der Maschine. Sie konnten sie endlich aussprechen.
Es hat interessanterweise zwei Aspekte, das ganze Ding. Zum ersten Mal, es funktioniert am leichtesten im Englischen,
bezeichnet. Ja, natürlich, ja, richtig.
Die Reflexionen, das Hin und Her und Umstellen.
Im Deutschen ist das schwierig, ja.
Ich habe es mal programmiert für eine Ausstellung und der klang eher wie so ein Jugoslaw oder sowas.
Ja.
Das ist unwahrscheinlich kompliziert im Deutschen, wie jetzt im Englischen. Und das andere ist natürlich, das ist diese Art von Psychologie, wo der Psychiater nur sitzt und zuhört und so Antworten gibt, und ich habe Probleme mit meinem Bruder, und der Psychiater sagt, mit Ihrem Bruder?
Ja, genau.
Der geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
Wieso geht er dir auf die Nerven?
Wie geht es mit Ihrer Schwester?
Ja, natürlich, es ist im Grund ganz simpel. Ja.
Eigentlich war ja die Frage, kann ein Computer ein Psychiater sein? Wenn das der Fall wäre, dann müsste der Patient nicht unterscheiden können, aber mit einem Computer aber mit einem Psychiater spricht, und dann haben sie das Ganze übers Telefon gemacht. Und es hat sich herausgestellt, der Computer kann ein Psychiater sein, und die Leute haben glaubt, sie reden mit einem Psychiater.
Ja.
Also hat Terminal haben sie halt miteinander korrespondiert.
Ja, genau.
Das war ganz in den Anfängen.
Das war ganz in den Anfängen.
Wenn man diese ganze Spielegeschichte sich jetzt anschaut, was da läuft, da denkt man doch jetzt an Feedback, auch körperlich und geruchstechnisch, dann 3D sehen, da wird es noch wahnsinnig viel kommen.
Ja.
Die Leute abtauchen.
Richtig, also wir sind... Im Eintauchen in eine total illusionäre Welt im Grunde. Also das mit dem ganzen Mediensachen, wir sind schon lang nicht mehr einfach nur so in der Sinneswelt draußen, sondern wir tauchen in eine völlig irreale Welt immer mehr ein. Und auch die ganze sogenannte Informationsgesellschaft, die eigentlich eine Desinformationsgesellschaft ist, die uns überflutet mit Dingen, sodass man sie eigentlich überhaupt, wenn man sie auf das verlässt, also überhaupt kein klares Bild vom Weltgeschehen irgendwo machen kann. Sondern da kommen so viel oft widersprüchliche oder einseitig gefärbte Dinge, die, also es ist zumindest sehr schwer. Sagen wir mal so.
Es hat große Vorteile und es hat große.
Ich will es gar nicht verteufeln jetzt.
Es ist ja nicht abzuwenden. Dass man sich informieren kann jetzt. Und wenn er sich halt über gewisse Sachen besonders gerne informiert oder eigentlich immer nur seine eigene Meinung bestätigt haben möchte, dann kann er das übers Internet leichter
im Fernsehen. Es ist richtig, ja.
Und von der Sorte, das ist der Grund zum Beispiel, meiner Meinung nach, dafür, dass unsere Gesellschaft sich in zwei teilt.
Ja. Sicher. Sicher ist, ich meine, es ist ein Impuls, der natürlich sehr stark das Ego stützt. Das heißt, im Grunde baut sich jeder so seine Eigenwelt irgendwo. Das heißt, er filtert sie aus der Unmenge der Informationen, die heraus, die seinem Wesen gemäß sind, und sagt dann, ja, das habe ich mir immer schon gedacht. Das bestätigt eigentlich mein Ego.
Wobei man sehen muss, dass Google das ja auch schon macht. Ne?
Ja.
Die Information sortiert und gefiltert nach dem, was sie schon wissen, was dich interessiert.
Genau.
So in der Werbung.
Ja.
Was vorne steht und was hinten steht.
Das heißt, du wirst immer mehr in deiner vorgefassten Meinung bestätigt, und das baut die Scheinwelt auf. Das heißt, und da das jetzt mit den ganzen, eben, wie du sagst, der Geruch, Tastsinn und alles Mögliche, dann schon mit den 3D-Brillen oder sonst irgendwo geht, also wird die Illusion immer perfekter irgendwo. Und mein Gott, die Kinder und Jugendlichen sind natürlich besonders gefährdet, weil wenn die dann wirklich schon von Haus aus damit nur mit dem aufwachsen irgendwo und eben die Realität gar nicht mehr kennenlernen in gewisser Weise, da fängt das Problem an. Und das ist natürlich das gemeinsame Reich Ave Man Luzifers. Nicht? Weil der Luzifer ist der, der es schön und interessant und verführerisch macht, und der Ariman ist der, der das Know-how dazu liefert, die Technik dazu liefert. Mhm. Weil jedes Ding da ist Luzi Ari im Doppelpack.
Ja, ja, aber wenn ich 150 wertvolle Vorträge über den Dateien
genau.
genieße, und das sage ich mit Bedacht, dann verlebendige ich das, weil mit den Geräuschen allein
wärst du nicht. Ja, ja, so ist es. So ist es, ja, ja. Na, so ist es, absolut. Also abgesehen davon, dass wir dem ohnehin nicht entfliehen können. Also sicher, Einzelner kann sich jetzt in die Wildnis zurückziehen. Gut, aber das ist keine Lösung für die Menschheit. Also dass wir jetzt alle irgendwo in die Wildnis fliehen, weil vor allem wo finden wir es, ist das schon das nächste Problem. Aber es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Frage ist einfach, mit welcher geistig-moralischen Verantwortung wir selber diese Dinge gebrauchen. Dann können sie uns dienen und dann können sie was sehr Fruchtbares auch sein. Wenn wir sie missbrauchen als etwas, im Grunde, was unser eigenes Ego schmeichelt und stärkt in seiner Einseitigkeit, in seinem sich nicht weiterentwickeln wollen, sondern nur sich aufblähen wollen, aber in seiner Eigenart halt, dann missbrauchen wir es eigentlich. Dann werden die Widersacherkräfte zum großen Problem. Und in dem stehen wir heute, die Frage, ich oder Ego, was gewinnt die Überhand nämlich? Wir brauchen das Ego auch, schon dass wir einen eigenen Körper für uns haben, ist ein Egoismus sozusagen. Und trotzdem, ohne dem wird es irgendwie schwer gehen, also auf Erden. Und wir würden unser Ich nicht entwickeln können ohne dem. Und so gibt es vieles, also wo der Egoismus notwendig ist. Aber wenn er das Einzige ist und vor allem nicht unter der Herrschaft des Ich steht und ihm dient, dann wird es problematisch. Und heute gibt es kaum eine Unterscheidung zwischen Ich und Ego, so bei den meisten Menschen. In der Psychologie ja auch kaum. Also von einem Ich spricht man ja höchstens im übertragenen Sinn. Das ist irgendein Vorstellungskomplex, der mit uns zu tun hat oder so. Aber das Ich als solches kennt man in der Psychologie eigentlich nicht wirklich. Und interessant ist Gehirnforschung, da gibt es also zwei sehr stark auseinandergehende Strömungen. Es gibt eine, die sehr materialistisch ist. Aber es gibt eben auch eine andere, die eben gerade gemerkt hat, dass man da an Grenzen stößt, wo was anderes noch maßgebend ist, was sehr rein mit der physischen Gehirntätigkeit nicht erklären lässt. Und die anderen bleiben halt bei dem stehen und da kommt halt dann immer das große Wort Zufall, Unvorhersehbarkeit und so weiter. Gut, das ist also irgendein chaotisches System sozusagen, das ich nicht vorher berechnen kann, und damit Ende. Das ist so wie in der Evolutionslehre, in der neodarwinistischen oder was immer drauf ist, entweder man sagt, naja, das ist halt alles Zufall, dadurch entsteht das Neue, und sie können es ja sehr gut behaupten, weil wenn ich nicht durchschaue, was hinter dem Zufall steckt, dann ist es Zufall sozusagen. Zufall heißt, ich durchschaue nicht die Gesetzmäßigkeit, die dahinter wirkt, oder die gestaltende Kraft, die dahinter wirkt. Also sie haben von ihrer Sicht aus ganz recht. Und sie können das daher auch sehr gut belegen. Und wer aber eben etwas tiefer blicken kann, sieht, dass das nicht einfach Willkürlichkeit ist, die da herrscht, sondern dass da sehr wohl höhere Gesetzmäßigkeiten hineinwirken in die jetzt bloß physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten. Dass es da sogar eine ganze Hierarchie gibt von Gesetzmäßigkeiten und irgendwo eine schöpferische Quelle halt dann vielleicht. Das werden eh noch wenig anerkennen, aber doch, also es gibt Gehirnforscher zum Beispiel, die schon dann, also die sehr stark den Eindruck haben, dass da irgend sowas wie ein Ich da ist, das wirkt und sein Gehirn sozusagen benutzt als Werkzeug in gewisser Weise.
Das suchen sie ja noch, ne? Das haben sie nicht gefunden. Sie wissen jetzt schon sehr viel über die einzelnen Mechanismen im Hirn, das hat sehr viel Fortschritte
ja.
in den Jahrzehnten. Aber sie suchen immer noch das Ich, das finden sie nicht.
Das finden sie nicht, ja. Das finden sie nicht. Und daher gibt es eben jetzt zwei Möglichkeiten. Die einen sagen mir, das gibt es eben gar nicht, sondern das ist einfach ein komplexes System, das unvorhersehbar reagiert. Und dadurch entsteht der Schein des Ichs irgendwo. Und die anderen sind offen genug zu sagen, da muss noch was anderes da sein.
Das können Sie dann wieder mit einem komplexen Computerprogramm vergleichen, weil das verstehen Sie ja auch nicht.
Ja.
Das sieht man ja schon, das hat Regeln, aber wir kennen sie
nicht. Nicht.
Können Sie eines Tages kennen.
Ja, genau. Genau.
Was ja auch stimmt, das aber nicht mit dem Verstandesdenken, was wir besitzen.
Nicht mit dem, was wir haben, nein, sicher. Also die Erkenntnis geht weiter. Ja, also das ist sehr schwierig. Also das heißt, wir stehen mitten in dieser Auseinandersetzung drinnen, heute diese Kräfte kennenzulernen. Und wir müssen schauen, wie wir sie verhandeln können. Ich möchte da jetzt einmal als Anregung ganz was anderes dazu bringen. Sehr auffällig sind ja hier eben die neuen Zahlen, sowohl hinunter als hinauf. Also es sind neun Hierarchien, darüber dann die Trinität eben, die haben wir nicht mehr drauf gebracht, das ist eh gut, die sind unsichtbar, die kann man nicht darstellen. Und da geht es also in die Tiefe hinunter zu auch immer stärkeren Kräften. Und als letztes ist dann irgendwo da der Erdmittelpunkt. Das ist sozusagen das, was auch neu jenseits ist irgendwo. Und das hat eigentlich einen gewissen Zugang zu dem da oben. Das ist das Spiegelbild dazu in gewisser Weise. Es gibt aber auch ein ganz besonderes Spiegelbild da drinnen, wo das Ich des Menschen ist. Da haben wir nämlich auch den unmittelbaren Zugang dorthin und zugleich den unmittelbaren Zugang dahin. Wir stehen also unter diesen beiden. In gewisser Weise kommt es natürlich zusammen, aber trotzdem ist die Frage, also kommen die Kräfte jetzt so herein oder kommen sie so herein durch das Tor des Ich? Und zwar, wenn sie also da in das Ich kommen, eigentlich in gewisser Weise unter Umgehung der ganzen Hierarchien, direkt nämlich. Das ist das Neue. Also bis dahin und auch bis in die Anfänge der Menschheitsentwicklung, also das heißt noch lange, jedenfalls bis zur Zeitenwende, floss das Geistige praktisch ausschließlich diese ganze Kette da herunter. Weil das Ich zwar schon veranlagt war, schon da war, aber noch nicht, also die Kraft hatte, wirklich aus eigenem tätig zu werden. Also dazu musste wirklich sich die oberste Quelle als Mensch inkarnieren. Das war also der Ausgangspunkt, dass es jetzt möglich ist, dass in einem menschlichen Ich wirklich die oberste Quelle wirksam werden kann. Das ist das. Der Ausdruck des Wortes danach, was der Paulus gebraucht, nicht ich, sondern der Christus in mir. Das heißt, nichts anderes im menschlichen Ich kann die oberste Quelle, die jetzt eben der Christus repräsentiert, im Ich, aber eben ganz individuell wirksam werden. Das heißt nicht, also, dass unsere Individualität ausgeschaltet wird, sondern im Gegenteil, dass sie dadurch erst wirklich schöpferische Individualität wird, die also ein vergleichbares Potenzial hat, natürlich im Kleinen, aber im Prinzip hat wie die oberste Quelle. Das ist jetzt die Frage der Ich-Entwicklung, wie viel wir da hereinholen können. Das ist das, wo dieses so schöne Wort im Johannesevangelium kommt das vor, wo der Christus sagt, ich bin die Tür. Diese Tür ist nichts anderes als das menschliche Ich. Das ist die Tür, die da nach oben aufgeht. Die ist ganz klein, das ist eine ganz enge Pforte. Aber da kann alles rein. Und der Christus ist sozusagen die Tür, die sich öffnen, die wir öffnen können oder eben auch nicht öffnen können. Es ist, weil eine Tür kann man zumachen oder aufmachen. Wir können sie auch verschließen. Dadurch haben wir die Freiheit. Es ist nicht ein offener Durchgang, wo es immer fließt, sondern wir können jederzeit an die Tür zumachen.
und das ist noch so irgendwie, weiß ich nicht, der Dritte und der Doppeltür, weil es zugleich auf beiden Seiten das Tor ist. Also das heißt, was nämlich die Asura-Kräfte und Sorat betrifft, als fast Spiegelbild des Oberen, da liegt es auch in unserer Hand, ob wir die Tür für diese Kräfte öffnen oder nicht.
Es gibt so Schwingtüren.
Ja, genau. So irgendwas ist das, ja, genau. Und die Frage ist also, das heißt, wir sind da wirklich an einer ganz entscheidenden Stelle in dem Ganzen. Ist auch klar, weil sich eben unsere planetarische Entwicklungskette in letzter Konsequenz um uns als Menschen dreht. Es gibt sicher davon, abseits davon, andere Entwicklungen. Wir brauchen nicht glauben, dass das Einzige ist, was es im Kosmos gibt, sozusagen. Es gibt sicher unabhängig davon andere Entwicklungen, die aber jetzt einmal primär mit uns nichts zu tun haben. Also das heißt, dass wir im Mittelpunkt stehen, ist wieder nicht so sonderbar, sondern wir sehen halt alles das, was wirklich unsere Entwicklung betrifft. Und in diesem Sinne stehen wir zwangsläufig im Mittelpunkt irgendwo. Also, und wir können gar nichts anderswo stehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, aber das heißt auch, dass es in unserer Hand eben liegt, ob diese Entwicklung zu einem fruchtbar zu einem Ziel führt oder ob sie in einen Abgrund führt. Indem den Menschen die Freiheit anfänglich gegeben wurde, weil wir müssen was daraus machen, nicht wahr? Also es ist uns die Möglichkeit zur Freiheit gegeben, sagen wir mal so. Und, aber damit, das haben wir eh schon oft besprochen, damit ist auch riskiert, dass der ganze Schöpfungsimpuls scheitert letztlich. Also es gibt keine Garantie. Und das ist wichtig oder wäre wichtig, dass das auch jetzt zum Beispiel die Religionen einsehen irgendwo. Das ist nicht immer so ganz so klar. Also selbst bei den christlichen Bekenntnissen nicht. Also im Islam ist es nun sehr stark, dass man also diesen Impuls, der von oben kommt, einfach sieht. Und daher ist das auch heute so der starke Widerpart, weil da geht es wirklich darum zu sagen, ja, Herrschaften, aber wenn ihr da das Ich entwickeln wollt, riskiert ihr, dass die ganze Schöpfung scheitert und das darf nicht sein. Das heißt, wir müssen verhindern, dass sich das entwickelt. Wir brauchen einen Menschen, der abhängig bleibt von der Quelle oben. Weil ihr werdet die Welt zerstören. Und das müssen wir aufhalten. Das ist sozusagen von manchen, die da dahinter stecken, ein ganz ehrlicher Impuls. Und im Grunde ein ganz verwandter Impuls zu dem, was aus dem Westen kommt, als Kontrollimpuls über die ganze Menschheit. Wo man die ganze Menschheit in ein Regelsystem hineinpressen will, wo eigentlich die individuelle Freiheit nichts zählt, wo man nur sagt, dem Ego lassen wir einen gewissen Freiraum, dass sein Vergnügen und sein Spaß hat sozusagen, dann fühlen sie sich wohl, aber ja, nicht die freie Individualität in Wahrheit. Sondern alles geregelt, alles unter Kontrolle. Das heißt, also diese Impulse, die einerseits mit dem Islamismus kommt und andererseits, was vom Westen als Kontrollimpuls kommt, das ist genau derselbe Impuls. Im Grunde nur von zwei verschiedenen Seiten. Also das ist halt Zangentaktik irgendwo, die da ist. Zangentaktik in dem Sinn, dass wir in Europa und namentlich in Mitteleuropa prädestiniert sind, diesen Ich-Impuls voranzutreiben. Was der Amerikaner macht, ist vielmehr das große I, das ist aber das Ego. Das ganz starke Ego, das in der Welt steht, das ist nicht einfach nur was Schlechtes, weil wir brauchen das Ego auch. Und wer nicht ein genügend gefestigtes Ego hat, wird sein Ich auch nicht entwickeln können. Das muss man dazu sagen. Also nicht Schwächung des Ego, das kann es nie geben. sondern Stärkung des Ich, um das Ego zu beherrschen und einzuspannen, und dann soll es so stark wie nur möglich sein und kräftig sein. Weil auch das ist eine Frucht der Auseinandersetzung mit den Kräften, die eigentlich das Ego stärken. Wenn ich das ganze Potenzial da zur Verfügung habe, dann habe ich, wie sage ich immer, eine Riesenficht da zur Verfügung, das zu meinen Diensten, aber dann steht. Und das können wir gar nicht stemmen, was dieses Viech sozusagen kann.
Auf dem sitze ich dann und muss es reiten.
Genau, auf dem sitzen wir da und wir müssen es reiten. Und vor der Aufgabe stehen wir jetzt, das zu lernen und überhaupt als erstes einmal zu sehen, hoppla, was ist denn das für ein Riesendinosaurier, auf dem ich da sitze? Naja, es ist ein Riesendrache eigentlich, auf dem wir sitzen sozusagen. Jeder von uns sitzt auf dem. Wenn wir Glück haben, schlummert er noch ein bisschen, aber er wird nicht mehr lange schlummern, das ist das Problem. Und wenn wir nicht gerüstet sind, ihn zu lenken, dann wird er sehr gefährlich. Weil dann lenken ihn die. Und in ihre Richtung halt. Ja, also es ist aber natürlich, eben weil die ganze Schöpfung damit riskiert ist, ist es verständlich, dass solche Impulse da sind, die einfach sagen, das ist zu gefährlich. Wir wollen die Entwicklung anhalten. Lassen wir es doch, wie es immer in der Vergangenheit war, die Führung von oben, dann wird die Schöpfung glücken. Und sie haben in gewisser Weise sozusagen recht. Es wird dann glücken, aber es wird gerade das nicht herauskommen, was Ziel dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette ist, der freie Mensch. Also das heißt, erstmals ein Einzelwesen, von dem es viele, viele gibt, das aber über eine Schöpferquelle verfügt, die vergleichbar ist der obersten Trinität. Also das heißt, irgendwann einmal, wenn eine neue Schöpfungskette beginnt, wird eine Schöpfung entstehen, die einen ganz anderen Charakter hat als unsere. Die von vielen Zentren ausgehen wird und trotzdem etwas Gemeinsames schafft. Das ist, brauchen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen darüber. Außer im Kleinen. Im Kleinen schon, weil im Grunde jede kleine soziale Gemeinschaft müsste eigentlich schon so ein kleines Vorbild dessen sein, dass ich freie Individualitäten habe, in ihrer ganz besonderen individuellen Eigenart, die schöpferisch was beitragen zu einem Ganzen. Und dass nicht einer dominiert und sagt, so muss es sein, sondern wo im Gemeinsamen, in dem was alle gemeinsam in das Hineingeben, etwas entsteht, was keiner für sich schaffen könnte. Ein bisschen ein Vorgriff war ja schon die Art, auch wie die Geister der Form, die Elohim, die Erdenschöpfung jetzt begonnen haben. Weil es ist die Gemeinschaft der sieben Elohim, wie Rudolf Steiner immer sagt, und durch diese Gemeinschaft wirkt aber der Christus bereits. Und das, was also durch diese Gemeinschaft der Elohim geschaffen wird, das wird irgendwann einmal in ferner Zukunft durch eine noch viel größere Gemeinschaft der Menschen passieren.
Das heißt, das werden dann immer sieben sein.
Das werden dann immer sieben sein. Die
sich dann alle wieder zusammenfinden in Gruppen, sondern das sind dann tatsächlich sehr viele.
Das sind dann tatsächlich sehr viele. Ja, ja. Also das heißt, es wird dann in gewissem Sinne eine Schöpfung von der Peripherie her, weil sie jetzt von einem Zentrum ausgeht.
Ich finde auch, das ist wirklich Zeitaufgabe, dieses Soziale, und
ja.
Die meisten tun sich schwer damit, also ich weiß es zumindest von mir her.
Ja, natürlich.
Und mir fehlt auch, also zum Beispiel unser Mysterien-Dramenkreis ist so ein typisch, so ein klassisches Beispiel dafür. Das finde ich sehr positiv einerseits, andererseits ist es natürlich auch nicht unanstrengend.
Nein, es ist ja richtig, ja, es sind total, also verschiedene Menschen, ganz anders, und da muss man sagen, da muss ich mich dann schon sehr zurücknehmen, weil eigentlich so sind dann viele, wo man eigentlich, da ringelt man schon alles ein und Ding. Und man sieht aber dann trotzdem, dass im gemeinsamen Tun einfach toll was herauskommt. Und das ist das, was zählt. Und das ist eine der Dinge, die wir lernen müssen. Also
so sehr wir mit Begeisterung, mit Recht mit Begeisterung unseren Impuls vertreten und das in die Welt hineinstellen und verschenken, so sehr muss ich zulassen, dass das ein anderer auf seine ganz andere Art tut. Und erstaunlicherweise, wenn man das gemeinsam tut, dann kommt was Gemeinsames, Höheres, was keiner der Einzelnen schaffen könnte. Das ist überall so. Ich meine, nicht umsonst hat der Rudolf Steiner bei seinen Vorträgen oder öfter gesagt, ja, gewisse Dinge konnte ich nicht geben, weil man mich nicht gefragt hat. Jetzt geht es gar nicht bei der Frage so um das Banale, bitte Herr Dr. Steiner, wie ist denn das? Das kann er einzeln artikulieren, aber es geht vor allem darum, dass in Menschen so eine Frage überhaupt da ist. Dann kann ich etwas geben. Wenn die Frage gar nicht da ist, und das Bewusstsein dafür nicht da ist für die Fragestellung, dann kann ich es nicht in die Welt geben. Ich meine, es wäre sinnlos, aber es kommt gar nicht herein. Die geistige Welt verweigert es dann auch, das hereinzugeben, weil kein Anlass dazu da ist, weil es braucht die Menschen, die es aufnehmen können. Also das heißt, es ist immer diese Gemeinschaft eigentlich entscheidend. Und
der Goethe hat es sehr schön ausgedrückt. Wenn ihr den Stein der Weisen hättet,
ja, der Weise mangelte dem Stein. Ja, ja, genau. Im Faust. Ja, ja, absolut. Also, ich merke das auch im Unterricht, also für die Waldorflehrer und so weiter und für unser Institut, das Behinderteninstitut, wenn welche kommen, die halt noch gar keinen Zugang dazu haben, wenn sie innerlich nicht gewisse Fragen mitbringen, dann ist es sinnlos, ihnen Antworten zu geben. Also in der Schule genauso, man kann den Schülern nicht Fragen beantworten, die sie nicht stellen, sich nicht stellen. Das heißt, wenn ihnen irgendwas beibringen will, was für sie eigentlich völlig uninteressant ist, was sie nicht anspricht, dann wird das nicht ankommen. Die Kunst ist, wie erwecke ich die Fragen? Wie kann ich Interesse erwecken? Sie wohin führen, was einmal den Mund aufmachen und sagen, das kenne ich noch nicht, was ist das? Dann geht's. Aber, und das wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Weil wenn man dann schon wenigstens ein Universitätsstudium hinter sich hat, dann weiß man eh alles und kennt eh alles, dann ist eh fertig. Und was soll ich noch fragen jetzt? Ich habe eh für alles das Rezept und kann es ausrechnen. Das ist der Herr Aremann. Der ist natürlich in unseren Bildungseinrichtungen
zugedacht zum Lernen. Ja.
Ja.
Es gehört einfach eine neue Form des Lernens her. Und zwar, dass der Lehrer einem das Ergebnis sagt, und jetzt beweist mir, dass es stimmt. Das wäre die Form.
Ja, 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 ja.
Also, dass man vom
anderen lernt, Ende. Ja, ja.
Dass der Schüler lernt, etwas zu beweisen, was richtig ist.
Ja.
Das passiert, wenn überhaupt vom trainiert.
Nein, es ist. Gut, das ist sowieso ein Riesenthema. Also, was heute. Also namentlich in Europa natürlich, also Amerika ist zwar auch schlimm, aber das ist anders. Aber wo es hauptsächlich mangelt, ist sowieso einmal das freie Geistesleben und eben insbesondere das Bildungsleben. Da krankt unheimlich viel. Da sind so unheimliche Einseitigkeiten drinnen. Man sieht nämlich, wie systematisch die jungen Menschen von Bildungseinrichtung zu Bildungseinrichtung immer mehr in eine völlig geistlose Richtung gedrängt werden. Sie werden erzogen also dazu, vom Geist überhaupt nichts mehr wahrzunehmen. Das irgendwie als Realität nehmen zu können. Als irgendwas, was nur die Frage auftauchen könnte, dass da eine Realität dahinter ist. Ich meine, natürlich gibt es immer wieder einzelne Menschen, die ein starkes Bedürfnis haben danach. Und es gibt junge Menschen, die ein sehr, sehr starkes Bedürfnis haben. Aber das Bildungssystem arbeitet systematisch daran, ihnen das möglichst auszutreiben. Und das ist natürlich denen, die Schulgesetze und so entwerfen, nicht wirklich bewusst. Die Fäden ziehen halt wieder die Herrn Widersacher dahinter. Also vor allem der Herr Aremann und der Herr Luzifer, der ist dann immer schön garniert.
Ja, die wollen ja die Kontrolle behalten, unter Umständen auch die Macht, aber Kontrolle ist ihnen wichtig, weil sie halt Angst
haben, natürlich.
Alles auseinander.
Natürlich.
Und das ist natürlich ganz im Sinne von Ahriman.
Ja, ja, natürlich.
Kann man viele neue Regeln machen.
Natürlich, ja, ja. Also heute geht wirklich der Kampf sozusagen um den freien Menschen. Und der wird überall gekämpft. Also jedes politische System will das eigentlich in Wahrheit völlig unterdrücken. Wurscht, ob das in Österreich ist, in Deutschland oder sonst wo, in Amerika besonders stark natürlich, aber es reicht mir das, was bei uns ist. Und der freie Mensch ist eigentlich der absolut gefürchtet ist. Das ist ganz klar. Und noch paradoxer, die meisten fürchten sich selber davor. Das ist vielleicht auch mit dann eine Triebkraft, die das unterstützt, weil sie sich selber fürchten davor. Weil damit natürlich eine ungeheure Verantwortung man auf sich lädt auch. Und sie dann spürt aber auch. Weil ich kann dann nicht mehr sagen, ja, das System ist, oder ich habe es eh brav gemacht, wie es gehört, ich habe mir an alle Regeln gehalten, weil es gibt keine fertigen Regeln dann, sondern ich muss gerade stehen für die Regel, die ich mir für diese eine Situation sozusagen zurechtlege. Und die muss ich verantworten können. Und selbst wenn ich mir im äußeren Sinne nichts zu Schulden kommen lasse, ich merke trotzdem, wenn es aus tieferer Sicht daneben gegangen ist und ich gescheitert bin, an meiner eigenen Unfähigkeit sozusagen oder an meiner Zugänglichkeit zu den Widersachermächten oder so, wo dann doch mein Ego wieder über die Stränge geschlagen hat. Auch wenn das nur ganz fein ist, weil wenn man über sich selbst Richter ist, einen strengeren Richter gibt es eben nicht in Wahrheit. So ein strengeres äußeres Rechtssystem kann es gar nicht geben. Der innere Richter, der sagt ganz klar, Mensch, das war falsch. Punkt. Das musst du aufarbeiten. Und da gibt es keine Begnadigung davon sozusagen, außer den Fehler gut zu machen. Das heißt also, das, was man seelisch zerstört hat, dadurch aufzuarbeiten. Weil indem man aus dem eigenen Ich heraus etwas verfehlt, zerstört man etwas. Das heißt, man beraubt das Ich einer gewissen Kraft und die muss man wieder aufbauen. Das ist der Punkt. Also jeder Fehler wirft uns sozusagen zurück in der Entwicklung. Das ist etwas, was uns etwas wieder nimmt von unserer Ich-Kraft. Und um die müssen wir wieder ringen. Und wir sind halt so, dass wir zwei Schritte vorwärts und zurückgehen. Oder... Also so läuft es, es geht halt nicht immer gerade weiter, sondern es gibt viele Rückschritte auch. Und das durchzuhalten, erfordert einfach Kraft. Und dazu Mut zu machen, die Kraft aufzubringen, das ist immens wichtig heute. Das ist immens wichtig. Und wir werden es vielleicht dann das nächste Mal genauer anschauen. Also auf was ich nämlich kommen wollte, auf die Bergpredigt und insbesondere auf die Seligpreisungen. Weil es sehr interessant ist, es gibt ja 9 Seligpreisungen. Also zumindest in der Darstellung des Matthäus-Evangeliums. Und wir werden uns auf die Spurensuche begeben, ob das irgendwas mit diesen Neuheiten da zu tun haben könnte. Also so kurz gesagt, gibt Steiner einen gewissen Hinweis dazu, dass diese Seligpreisungen etwas mit den Wesensgliedern des Menschen zu tun hat. Also wenn man die 9-gliedrige Wesenheit nimmt des Menschen, die ganz große, also das heißt mit physischem Leib, Ätherleib, Astralleib, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, Geist selbst, Lebensgeist und Geist des Mensch als höchstes, das Ich wäre in dem Fall also implizit im Mittelpunkt des Ganzen drinnen, also im Mittelpunkt der Verstandesseele irgendwo ausgehend, wird also da bei dieser 9-Gliederigkeit nicht gesondert genannt. Die Frage ist, kann das was mit dem zu tun haben oder nicht? Dazu gibt es also keine Ausführung, keine Nähere von Rudolf Steiner, eben außer diesem Zusammenhang mit den Wesensgliedern, aber schauen wir mal, irgendwie ist mir das irgendwann einmal entgegengesprungen, dass da auch diese Neuenheit drinnen ist und vor allem, wo Steiner aber sehr deutlich sagt, diese Neuenheit hat was zu tun auch mit der Verwandlung des Menschen, des ganzen Menschen und der ganzen Erde. Auch durch die durch den Christusimpuls möglich ist. Und mit der Verwandlung der Erde sind wir ja da irgendwo mittendrin im Geschehen. Also
kann das auch mit neuen Tugenden zusammenhängen?
Naja,
wie kommst du auf neuen Tugenden?
Naja, beim Enneagramm, also das hat ein Neuner-System.
Neuner-System, ja.
Und da gibt es eben für jeden Menschentypen eine Tugend und auch eine Tugend.
Ja, könnte man sicher mit dem in Zusammenhang auch bringen. Das müsste man sich näher anschauen. Kann man sicher. Also, weil Tugenden zum Beispiel, werden ja verschiedene Zahlen genannt. Also es gibt die 4 Kardinaltugenden zum Beispiel, es gibt die 3 christlichen Tugenden, dann kann man die zusammennehmen, dann sind 7 Tugenden, also das hat man dann im Mittelalter, meistens hat man das eben zusammengefasst, die 4er-Gruppe und die 3er-Gruppe. Man kann aber auch diese neuen bringen. Das ist nicht direkter Widerspruch, überhaupt bei diesen Schematas. Fängt schon wieder an, da darf man nicht bei einem Schema hängen bleiben, sondern man hat eine gewisse Blickrichtung und die lässt sich jetzt durch ein bestimmtes Schema ganz gut darstellen. Wenn ich die Sache von einer anderen Seite anschaue, schaut sie schon wieder völlig anders aus. Und man kann halt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von einer Seite einmal schauen, aber man kann ja dann herumgehen und einmal beweglich werden und es von einer anderen Seite betrachten und muss dann, von dort schaut es aber komplett anders aus, vielleicht komplett anders, hat mit der Schilderung dann vielleicht gar nichts zu tun. Also man darf nicht das Schema jetzt für das Ganze nehmen. Aber es ist notwendig, um sich der Einzelheiten bewusst zu werden. Weil wenn ich das nicht jetzt gliedern würde und in Details auffächern würde, dann kann ich eigentlich nur sagen, und das war es dann.
Dann habe ich keine Bilder.
Also, weil uns muss klar sein, natürlich, mit jedem Schema töte ich es eigentlich, fixiere es auf einen Punkt und halte es einmal fest. Das heißt, im Grunde ist das der aufgespießte Schmetterling. Aber trotzdem brauche ich es, um es überhaupt einmal mir einen Begriff davon machen zu können. Und ich muss dann nur wieder loslassen können. Das ist das, was uns heute so schwer fällt, loslassen zu können wieder. Also wir müssten eigentlich heute die Fähigkeit haben, dieses lebendige Denken wirklich in klare Begriffe zu kristallisieren. Und in dem Moment, wo es kristallisiert ist, schon wieder auflösen. Komplett auflösen wieder und in eine andere Form kristallisieren. Und ein bisschen rühren, was anderes dazu rühren und neu kristallisieren. Ich meine, das waren so Dinge, die mir übrigens die Alchemisten gemacht haben, ganz bewusst gemacht haben und gerade an dem Prozess, in dem sie ihn meditativ begleitet haben, also sehr viel erleben konnten auch. Und der Ahriman führt uns halt nur zum Kristallisieren, dafür kann man gut brauchen, aber wir müssen dann das Auflösen auch wieder haben.
Ja, aber Luzifer nur zur Auflösung,
oder? Luzifer zur Auflösung. Ja, ich meine, wir sind ja heute, da wir trotzdem einmal Schwergewicht mit den beiden zu tun haben, geht es einmal darum, dieses Gleichgewicht zu haben. Und dann sollte er sehr stark sein, und sollte er sehr stark sein, wenn sie im Gleichgewicht sind, haben wir da ein immenses Potenzial. Nur wehe, sie entgleiten uns, dann fliegt uns das ganze Kind um die Ohren. Das ist die große Gefahr. Aber je feiner wir dort agieren können, das heißt, je sicherer unser Ich geworden ist, umso stärker dürfen die eigentlich werden. Weil dann wirken sie eigentlich nur in unserem Sinne. Und dann brauchen wir sie eben auch unbedingt. Das ist eben alles Teil von dem Riesenviecher irgendwo.
Was macht der da unten? Weil den erlebe ich immer nur oder lese. der macht einfach nur alles kaputt, der will einfach den Menschen vernichten. Und das ist ja wahrscheinlich auch zu einfach.
Das ist zu einfach. Naja, er ist wirklich die größte Herausforderung für unser Ich, weil er wirklich direkt das Ich angreift. Das schaffen die eben nicht, die nur indirekt. Der Luzifer greift eben den Astralleib an und verführt den so, dass der plötzlich stärker wird als das Ich. Und wir folgen jetzt dem Impuls des Astralleibs. Und der Ariman modifiziert den Ätherleib sehr stark, also vor allem im Denken und so, dass es also in diese abstrakte Richtung hineingeht. Dass also dieses lebendig Gestaltete eigentlich erstirbt in die Verstandesbegriffe, in dem wirkt er drinnen. Und das zieht unser Ich mit, also unser Ich folgt halt dem Willig, weil was ich nicht so verstandesmäßig begreifen kann, zählt nicht. Also schreibt man die Regel auf und dann marschiert das Ich mit, wie ein Unterl. Folgt es dem brav in die Nacht. Und das gilt zu schauen, aber das heißt indirekt. Aber der greift das Ich selber an. Der kann das Ich selber angreifen. Einerseits das Ich selber und andererseits ganz stark an den physischen Leib. Das hängt damit zusammen, wie auf dem alten Saturn, wo diese Herrschaften, also Asuras, gehört da in die Richtung hinein. Also sagen wir so, die Asura sind sehr knapp dran, so hat es nur so ein eigenes Kapitel. Ich würde das jetzt nicht so nur Asura-Stufe nennen. Das ist also zumindest der Gipfel davon, das reicht noch weiter. Weil Asuras sind dieser ganze Bereich der innersten drei Erdsphären, also des Unterirdischen, und so hat es aber der Mittelpunkt, der Erdmittelpunkt. Dort. Das ist also wirklich das Spiegelbild des Höchsten irgendwo. Das ist das, was alles Schöpferische vernichtet. Das ist das, was sozusagen alles ins Nichts führt.
Aber bei Dante kommst du ja genau dann bei dem dann wieder raus.
Oder? Ja, ja, genau. Genau. Der Punkt ist, in dem Moment, wo ich durch den Punkt da durchschlüpfe, bei Dante ist es so ein bisschen anders geschildert, aber eigentlich komme ich dann da oben raus.
Das Phänomen hat er drin.
Ja. Das hat Phänomen hat er drin. Wenn kommt er halt jetzt dann zum Läuterungsberg und denkt, was durchaus auch seine Richtigkeit hat, insofern es den Weg beschreibt, was wir seelisch dabei alles durchmachen müssen. Weil es stimmt schon, dass wir auf dem Weg, wenn wir da sozusagen durchschlüpfen, jetzt eine gewaltige Läuterung durchmachen müssen und diese ganzen Kräfte uns aneignen müssen, dass wir erst dadurch fähig werden und würdig werden, sozusagen aus dieser Quelle wirklich zu schöpfen. Also da müssen wir uns das alles aneignen. Das heißt, da steckt sehr, 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 sehr viel Wahres drin. Ich meine, das ist der Grund, warum wir das jetzt machen. Mhm. Weil das so aktuell ist. Obwohl es schon so alt ist. Nicht? Weil es ist über 700 Jahre alt im Grunde. Und das ist natürlich in einer Sprache, die mittelalterlich ist. Jetzt haben wir es noch übersetzt, aber es ist eckig. Es ist Mittelalter war die Blütezeit der Verstandesseelenzeit, also wo alles wirklich ganz trocken wird. Die Scholastik ist einerseits unheimlich spannend, wenn man sie zu lesen versteht, aber auch unheimlich trocken. Die staubtrocken. Das ist in klaren Begriffen wird alles zerlegt, bis ins Kleinste. Wird jedes begrifflich seziert, wie, wo, warum. Wenn man da sich, was auch wirklich denken, was jetzt noch. Das, wo die noch ein Problem sehen, was man noch genauer analysieren muss, damit welche Arten von Ewigkeit gibt es und so weiter. Das ist nicht eine Ewigkeit, das ist Ewigkeit. Da gibt es verschiedenste Abstufungen davon. Und weil kann natürlich Gott hat eine andere Ewigkeit schon selbst als der Christus, weil der Christus ja irgendwie gezeugt wurde durch den Vater Gott. Also nicht geschaffen, sondern gezeigt. Das ist auch noch wieder ein Unterschied, ob geschaffen oder gezeigt und so weiter. Und wie schaut es da mit dem Heiligen Geist aus? Was ist da los? Geht der nur vom Vater aus oder gemeinsam vom Vater und Sohn? Und welchen Unterschied bedeutet das? Also das ist minutiös, wird das zerlegt. Ist eine unheimliche Gedankenschulung. Und bei den wirklichen Scholastikern, also bei Thomas von Aquin, geht es aber trotzdem aus einem lebendigen Denken noch hervor. Das aber kristallisiert. Komplett kristallisiert bis ins Kleinste, dass man jedes Steiberl separieren kann dann. Aber da ist noch ein gewisses Erleben da. Obwohl er selbst an seinem Lebensende gesagt hat, also kurz bevor er starb, vermutlich wurde er sogar vergiftet. Und zwar von irgendeinem Gefolgsmann, von irgendeinem König von Sizilien, Alfons irgendwas war das, ja. Und zwar nicht auf Befehl des Königs vermutet man, sondern als so vorauseilende Pflichterfüllung. Weil er hätte ja also auf einem großen Kongress sprechen sollen, der Thomas von Aquin, und hätte dort vermutlich eine Position vertreten, die dem halt nicht gepasst hat. Und einer seiner Gefolgsleute wollte ihm halt sozusagen Gefallen tun und hat sich wahrscheinlich irgendwas davon versprochen, und es dürfte also zu einer Vergiftung gekommen sein. Ja, auf dem Weg zum Konzil auf jeden Fall ist er dann im Kloster Fossa Nova, glaube ich, war das, verstorben. Aber kurz vorher hatte er eine hellsichtige Vision und soll der Überlieferung noch gesagt haben, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Und er hat genug geschrieben. Also. Und das ist immens stark, es ist eine immense Geistigkeit da zu allen drinnen, auch wenn es also ganz trockene Verstandesbegriffe eigentlich sind, aber wo die lateinische Sprache natürlich stark mithilft, also die. Es ist kein Wunder, also dass das Latein im Mittelalter so gepflegt wurde. Und das war eben eine Sprache, die Verstandesseele wirklich bis zum äußersten Punkt bringt. Da denkt dann die Sprache selber. Die Sprache fängt selbst zu denken an. Und ein gewisses Gift war es dann natürlich, dass man an dem ewig festgehalten hat. Wir will jetzt nicht gegen einen Lateinunterricht wettern oder so, aber es ist etwas, was das Denken sehr logisch, rein logisch macht. Nichts gegen die Logik ist eben gut. Aber wenn ich dann nur mehr die Logik habe und die Kreativität und die Lebendigkeit nicht mehr habe, dann wird es ein Problem. Das hat man gesehen in der ganzen Theologie, dann nach Thomas von Aquin wird es immer jämmerlicher. Verzeihung, wenn ich das so sage. Ich hoffe, jetzt hören Sie nicht zu. Nein, dürfen wir eh zuhören, ich sage es auch öffentlich. Aber weil es wird dann nur mehr reine intellektuelle Spitzfindigkeit, die jeglichen Sinn verliert irgendwo. Wo man nachher wirklich nicht mehr weiß, um was geht es jetzt eigentlich? Was soll das jetzt eigentlich noch? Man merkt dann, es wird nur mit Krampf irgendwas bewiesen, was im Grund sehr materialistisch ist. Das ist ganz interessant. Also die heutige Theologie ist extrem materialistisch. Sie sagen zwar, sie kämpfen gegen den Materialismus als Kirche, aber sie ist extrem materialistisch. Wir sind längst dort, dass nicht nur der Geist abgeschafft ist, wie Steiner das so schön immer sagt. Er sagte im Konzil 869, viertes Konzil von Konstantinopel, wurde der Geist abgeschafft, weil da eben unter anderem festgelegt wurde, der Mensch besteht nicht aus Geist, Seele und Leib, sondern nur aus Seele und Leib, und die Seele hat einige geistige Eigenschaften. Einfach, wenn man schon die Panik hatte, dann klingt der Mensch zu sehr ans Göttliche hinauf und kann zu anmaßend werden und lässt sich nicht mehr kontrollieren. Also heute ist es so weit, dass im Grunde die Seele auch dem Menschen in der Theologie abgesprochen wird. Die moderne Theologie spricht nicht mehr von einer Seele, die den Tod überdauern kann. Also das ist zumindest die fortschrittliche Richtung der Theologie. Gegen das hat sich der vorhergehende Papst, der Ratzinger, der Benedikt XVI. Mit Hand und Fuß gewehrt. Und er hat noch mit Billigung, damals war er noch also Kardinal und eben Vorsitzender der Glaubenskongregation, hat er dem Johannes Paul, bei dem er offenes Ohr gefunden, mit dem er sehr, sehr gut gestanden ist, Johannes Paul II.,
und noch also eine offizielle Stellungnahme abgerungen, also wo die Kirche glaubt, also an die unsterbliche Seele und so weiter. Die heutige Theologie tut das nicht mehr im Großen und Ganzen, sondern sie sagt, wir gehen also davon aus, der Tod ist ein Ganztod, das heißt, auch die Seele stirbt. Und was erfolgt aber? Es erfolgt eine unmittelbare Auferstehung im Tod. Das heißt, du stirbst, damit kommst du in die Zeitlosigkeit, damit bist du also eigentlich eh schon dort, wo die Apokalypse von der Endzeit spricht, weil wenn Zeitlosigkeit da ist, spielt Zeit keine Rolle, und du gehst unmittelbar in die Auferstehung. Wie die ist, können wir eigentlich zwar nicht sagen, aber als Mensch, der du da bist, bist du weg. Und vor allem nämlich deswegen, weil man halt einen unheimlichen Horror davor hat, von der Vorstellung von einem leiblosen seelischen Zustand. Sei es auch nur zwischendurch. Vor dem hat man einen immensen Horror. Also von was sozusagen rein Geistigem oder rein Seelischem. Das, und natürlich erst recht sowas wie Reinkarnation und schon gar nicht. Also das ist, das ist ganz Ding. Also das heißt, man macht so, versucht jetzt so einen abgekürzten Weg zu konstruieren irgendwie. Und allerdings ist damit auch ganz offensichtlich der auferstandene Tote uns völlig entrückt. Wir haben keinen seelischen Zugang im Grunde zu dem, außer halt, dass uns die Kirche verspricht, wir kommen dann auch dorthin. Und, aber jetzt im Moment ist er weg einfach für uns. Und das heißt, damit wird im Grunde auch jede seelische Verbindung, unmittelbare Verbindung mit den Toten eigentlich total relativiert. Es gibt da natürlich andere Theologen, die dann sagen, naja, dann sind die ganzen Toten fürbitten und die ganzen Sachen eigentlich ein Humbug, wenn ihr das ernst meint. Und die sagen, ja, dann ist es so.
Was ist der Sinn von dem? Das heißt, man schiebt faktisch die ganze geistige Welt, man kann vielleicht noch sagen, es gibt sie, Leben nach dem Tod, aber das hat mit uns nichts zu tun.
Genau.
Weil wir haben keine Beziehung,
wir genau. kommen dahin. Genau, es ist Ausdruck dessen, dass ich sage, man hat es natürlich dann bequem, dann brauche ich mich auch mit den Naturwissenschaften nicht herumärgern, weil ich sage, dasselbe, Tod ist tot aus. Also wenn der Körper tot ist, ist der Mensch im normalen Zustand einmal weg, den gibt es nicht mehr. Und ich rücke ihn jetzt irgendwo im Grund weit, 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 weit weg und sagt darüber nur, ich kann nichts sagen darüber. Das heißt, es geht uns eigentlich hier nichts mehr an.
Die bietern sich bei dem Zeitgeist an, den sie selber geschaffen haben.
Ja, 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 natürlich. Der Materialismus ist aus der Denkweise gekommen im Grunde. Das ist leider Gottes das, was von der Scholastik übergeblieben ist, dass man das halt dann immer mehr aufs Äußere gewendet hat, was aber kein Wunder ist, weil es ein totes Denken letztlich geworden ist. Also nach Thomas von Aquin ist es einfach nur mehr das Tote gewesen, nur mehr das Arimanische. Das heißt, das Arimanische ist dann die fertigen Gedankengebilde, kombiniere ich dann in allen logisch möglichen Kombinationen. Während beim Thomas von Aquin oder beim Albertus Magnus immer noch ein lebendiger Einschlag da ist, bevor es kristallisiert. Darum können die noch davon sprechen, von einer Idee in der Realität. Die erleben noch die Realität, einen Funken davon. Die nachher nimmer. Das sind menschengeschaffene Konzepte. Konzeptualismus zum Beispiel oder Nominalismus, sind reine Namen, Bezeichnungen.
Das heißt, die Scholasten mit dem noch lebendigen Denken beim Kristallisieren hätten anschließend die Chance gehabt, das wieder zu verstehen.
Also ja.
Aber die der Nachfolgenden, die das nur noch gelesen
sie haben, nicht mehr. Nein. Nein, die haben kein Verständnis mehr dafür, das ist das Problem. Und Steiner weist ja öfters uns auf die Scholastik irgendwo hin, das ist auch, also gerade so Thomas von Aquin oder was eine gute Gedankenschulung ist, weil wir eben genau, wenn wir sowas machen hier im Grund, auch eben diesen Kristallisationsprozess durchführen, nur eben nicht dann hängen bleiben dran, sondern sagen, wir müssen uns das erst einmal hereinholen, wir nehmen das Schema nicht jetzt einfach nur, weil der Steiner hat es gesagt irgendwo und jetzt
Da muss endlos wiederkehren, das macht nämlich die Theologie im Grunde, das endlos wiederkehren, was haben die vorher gesagt, und geben einen sehr gescheiten Kommentar noch auch dazu. Und so werden die Schriften immer mehr, weil über jeden Satz findet man dann Bibliotheken von Kommentaren, und es wird aber nur mit jedem Schritt noch toter, noch toter, noch toter, noch toter. Das darf nicht sein, aber trotzdem, die Kristallisationsfähigkeit ist gut, die ist nicht schlecht, die musste kommen, weil daran erwacht ganz stark die Bewusstseinsseele, aber die diese Praktik führt bis dorthin.
Aber dann muss ich es leben.
Dann muss ich es leben.
Ja.
Weil der Punkt ist nämlich, wenn ich, diesen Kristallisationsprozess durchführt, dann entwickelt sich das Ich weiter und es entwickelt seine Fähigkeit weiter, gerade an diesem Kristallisationsprozess, und es entwickelt vor allem sein Ich-Bewusstsein weiter. Das heißt, und das hat es als Kraft. Dann kannst du das Ganze fallen lassen und diese Kraft nimmt es aber mit. Und beim nächsten Mal, wenn ich etwas anderes kristallisieren lasse, habe ich schon wieder eine viel größere Kraft.
Das heißt, das ist aber wenn ich programmiere, Wolfgang.
Im Prinzip.
Ja. Was mache ich denn?
Ja.
Ich nehme Teile der sogenannten Wirklichkeit und schaffe ihnen ein Modell, dann entstehen
ja eigene,
und das funktioniert dann in sich.
Im Prinzip ja. Ich meine, im Grunde ist es nicht zufällig in unserer Zeit, und es ist nicht etwas, was zu verteufeln wäre. Ich meine, was zu verteufeln ist, ist, dass es dann oft in Richtungen angewendet wird, die den Menschen versklaven, in Wahrheit geistig versklaven und nicht ihm dienen. Aber im Prinzip ist gerade die Programmiertätigkeit ist die Metamorphose der Scholastik in einer gewissen Weise fast. Weil ich muss sehr präzise da sein. Ich kann nicht so beiläufig und irgendwas dahin schwefeln beim Programmieren, so wie es mir die Fantasie eingibt, weil dann wird das nicht funktionieren. Sondern ich muss die Vorstellung, vielleicht sogar die Fantasievorstellung, weiß nicht, wenn ich irgendein Videospiel programmiere, die ich nicht sehr mag, aber es ist wurscht. Aber da brauche ich Fantasie, um sowas zu machen. Aber die Fantasie allein nutzt mir nichts, weil ich es nicht in einen ganz konkreten Algorithmus umsetzen kann, der funktioniert. Also das heißt, ich muss das sehr bewegte Bild, das ich in der Fantasie habe, in ganz logische Schritte umsetzen können. Dann funktioniert das. Und das ist sehr wohl etwas, was das Ich-Bewusstsein stärkt. Also das ist eine Herausforderung auch. Ich muss nur aufpassen, das ist also bei den Programmierern oft also das Problem, ich darf nicht dann irgendwann zum Sklaven dessen werden und nur mehr so denken können und nicht mehr raus können aus dem. Das ist das Problem. Geht
vielen so, ja. Die denken dann nur noch in Regeln.
Ja.
In Wirklichkeit ist nichts ein Problem, es muss eine Regel dafür geben, dass man es dann löst.
Also, wenn man sozusagen, das ist eben die Frage, wenn man den Kampf mit Ariman da besteht und der Herr darüber bleibt und sagt, Bursche, da dienst man jetzt und damit machen wir was Gutes. Es kann aber sehr wohl sein, dass er dann die Herrschaft übernimmt und dann bin ich als Teil der Regel, lebe als Teil der Regel und dann wird's ein Problem. Aber das heißt, der eigentliche Sinn, dass die ganze Programmiererei und das gibt, ist eine Entwicklungsaufgabe für uns. In Wahrheit, um das geht es eigentlich. Die ganzen Dinge passieren, dass wir was lernen dann. Dass wir die Chance haben, was zu lernen dann. Und dann müssen wir auch die Herausforderungen, die jetzt da sind, jeder auf seine individuelle Weise irgendwie annehmen. Es muss nicht jeder Programmierer werden, aber für manche ist das ein möglicher Weg, sich mit dem auseinanderzusetzen. Dann ist es okay. Also, und da haben wir heute viele, viele Aufgaben vor uns. Naja, gut. Nächstes Mal werden wir uns die Seligpreisungen anschauen, denke ich. Weil ich denke, eines wird auf jeden Fall herauskommen, egal wie wir das zuordnen können, dass sie jedenfalls etwas uns an Kraft geben können für diese Verwandlungsaufgabe, vor die wir gestellt sind. Also Verwandlungsaufgabe in dem Sinn, dass wir diese ganzen Kräfte ja eigentlich sowohl die als die im Sinne unserer Erd- und Menschheitsentwicklung fruchtbar zu machen. Nichts anderes.
Bisher sind das alles Geschenke.
Ja, richtig. Richtig. So ist es. Von denen sind so Zweifel aufgestiegen. Ja, ja. Das sind so die faulen Eier eingetroffen.
Ja, ja.
Aber die gehören dazu. Das macht so richtig geschmackig dann.
Ich weiß nicht, das Ariman sagt zum Beispiel, ich härte festen Boden. Als ich das dann wirklich mal sorgfältig gelesen habe, weil ich es auswendig lernen musste, da ist mir schon einiges
gegeben. Ja, 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 ja.
Da geht es ja gar nicht. Ne?
Nein, mit, richtig, ja, ja.
Und schwebt man ja total weg.
Ja, 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 absolut.
Dieses Regelwerk hat, auf dem man steht.
Absolut.
Und auch die Illusion, man befinde sich in einer sicheren Welt. Wir haben ja alle die Illusion, wenn wir sie nicht haben, dann heißen wir traumatisiert.
Ne? So ist es, ja, ja.
Das heißt, richtig. Wir bilden uns ein, wir leben in einer sicheren Welt. Das ist ja auch eine Scheinwelt, die alle immer erzeugt.
Ja, ja. Schon. Schon. Ja, aber es ist eine Zeit, in der sehr viel möglich ist heute. Es ist eigentlich geistig so viel möglich, also das heißt, wo das Ich so viel Kräfte sammeln kann und eingreifen kann, das einzelne Individuum. Und man müsste mehr Menschen das irgendwie zu Bewusstsein bringen, welches Potenzial eigentlich vorhanden ist. Noch viel, viel mehr als weiß ich, vor 100 Jahren oder so.
Brauchst du die Strahlermaschine oder das Buch von Johannes Steiner, hat das ja alles im vierten Mysterium.
Ja, 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 also das richtig. Problem, das vierte Drama zeigt genau das Problem, wo wir stehen.
Also wenn ich für den Normalsterblichen die Tatsache, dass es eine geistige Welt gibt, hier auf die Erde,
dann ja.
Bringe ich das hin.
Ja, genau.
Naja. Das heißt ja dann von Benediktus, er ist dann auf sich und seine Gründe angewiesen, die werden umso mehr gehasst, je wahrer sie sich zeigen.
Ja, ja, ja.
Wenn einer wie Benediktus redet, das will ja keiner hören.
Das will keiner hören, ja, ja,
das ganz genau. Schon, dass jemand über die Waldorfschule schreibt, den Standard, dann gibt es vielleicht auch Passkommentare.
Ja, 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 richtig. Ja, ja.
Das fehlt uns noch irgendwie.
Das
vielleicht kriegen wir es nie. Das wäre vielleicht zu einfach.
Es wäre vielleicht zu einfach, ja, das ist richtig. Nein, es werden zunächst einmal Einzelne sein, aber dass ein paar mehr Einzelne werden, das wäre heute also absolut möglich. Das ist realistisch und vor allem, weil die Lösung der Probleme, die einfach da sind, wird nur von den Einzelnen ausgehen. Wir brauchen heute nicht mehr glauben, dass die Institutionen die Risiken, dass die uns einfach die Sicherheit und die Zukunft garantieren werden. Sie können es nicht. Die können wirklich nur halt mit dem alten System operieren. Und das versuchen sie bis zum Widersinn. Und sie werden es auch weiter tun, weil sie nichts anderes können. Die in dem System drinnen stecken, ist ganz klar, dass die ja nur auf das vertrauen können. Was sollen sie sonst machen? Aber sie werden nur sicher irgendwann einmal in der Zukunft darauf kommen, dass sie zumindest auf die anderen angewiesen sind. Dass ihr System einfach sonst abstirbt. Und das eröffnet dann auch für die Zukunft neue Möglichkeiten, wo man auch gemeinsam miteinander umgehen kann. Weil man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass diese starken Individualitäten, die den Mut haben, sie wirklich ganz auf das eigene Ich zu stellen, dass das noch sehr wenige sind. Ich meine, ich sagt eh jeder, aber das ist das Ego, das ist noch nicht das Ich. Und das dauert halt einfach. Und es wird eine Zeit geben, wo man mit beiden Systemen leben wird müssen, sozusagen, wo einerseits also noch vieles an alten Regeln da ist oder an Systemen, die einfach im Grunde schon überaltet wird, auf das sich aber doch viele noch wie auf eine Krücke stützen werden. Und es muss einem klar sein, dass man das den Menschen auch nicht von heute auf morgen wegnehmen kann.
Weil dann, das würde jetzt, glaube ich, gar nicht funktionieren.
Nein, es würde nicht funktionieren. Es würde nicht funktionieren. Aber was man tun kann, ist doch allmählicher Bewusstsein und Vertrauen auch zu erzeugen dafür, dass eben auch eine
kleine, aber vielleicht wachsende Zahl wirklich kreativer Menschen das System nicht nur nicht zerstören einfach so schlechthin, sondern dass sie notwendig sind, es zu erhalten und zu was Lebensfähigem weiter zu gestalten. Und das ist schon möglich. Also an dem muss man arbeiten und da gibt es keinen Grund zur Verzweiflung oder sonst irgendwas. Weil schwere Zeiten waren alle Zeiten schwer. Also wir brauchen nicht jammern und uns beklagen. Es war im Mittelalter nicht leicht und es war zur Zeit des 30-jährigen Krieges nicht leicht und bei den alten Griechen war es nicht leicht und bei den Römern schon gar nicht. Also und von den Assyrern rede ich gar nicht. Also es ist keine Zeit leicht. Jede Zeit geht im Grunde immer an die Grenzen des Möglichen. Dann geht die Weltentwicklung voran. Also geht es nicht darum, dass wir unsere Möglichkeiten nicht verschlafen. Punkt. Ganz einfach. Danke, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Gerne.